Maximum Metal. Herzlich willkommen zum Metal Hammer Podcast Folge 7. Mit mir, Sebastian Kessler aus der Metal Hammer Redaktion, begleitet von
Zacke Zahn aus dem Keller des Wahnsinns.
Ihr merkt schon, heute ist alles ein bisschen anders. Ich durfte die Anmoderation machen. Wir zeichnen den Podcast zum ersten Mal. Ja, die Technik streikt, ist ja nichts Neues, das ist normal. Wir zeichnen den Podcast zum ersten Mal in den Abendstunden auf, statt in den frühen Morgenstunden. Das heißt, ich trinke ein Bier dabei, bin also noch dümmer. Und wir sind, glaube ich, dieses Mal erstmals komplett unvorbereitet, oder?
Naja, du vielleicht, aber also in meinem Getränk ist ja auch Wasser. In deinem ja auch. Mehr Wasser auch. Als alles andere. Ja.
Auch, natürlich. Und Wasser ist dicker als Bier, ja.
Eigentlich ist es ja so, das weißt du ja vielleicht auch, das ist, glaube ich, auch sogar wissenschaftlich belegt, dass Männer am Abend fast ihren kompletten Wortschatz den Tag über aufgebraucht haben. Und eigentlich ist es ziemlich blöd von uns, dass wir das abends jetzt aufnehmen, weil jetzt müssen wir über unseren gewöhnlichen Wortschatz, den wir benutzen würden, den Tag über noch mehr hinausreden. Also ich hoffe nicht, dass sich das auf den morgigen Tag auswirkt bei mir.
Das hast du morgen nichts mehr zu sagen.
Ja, das ist genau, sonst fehlen mir die Worte.
Aber wir sind doch alle im Homeoffice, das sehen nicht so viele Leute, haben gar nicht so viel zu sagen. Auch darum sprechen wir doch hier so miteinander, um das Defizit der Kommunikation, das wir den Tag über haben, so ein bisschen entgegenzuwirken, oder nicht?
Apropos Defizit, da sind wir ja gleich beim ersten Thema, oder? Es gibt bei einigen Bands nicht nur, na eigentlich doch, also der Pandemie war so, der Pandemie, der Herr Pandemie, also die Pandemie war so der Turbo-Boost dafür, für ein Vorhaben, was sie eh schon jahrelang vorhatten, sich nämlich aufzulösen. Und die ersten Bands haben jetzt damit angefangen.
Genau.
Wir haben uns ein paar Kandidaten rausgesucht, über die wir sprechen wollten, warum sie das getan haben, was sie tun werden und wie wir sie eigentlich fanden, die Bands. Fang du mal an. Wen haben wir uns denn rausgesucht?
Fang ich mal an. Naja, rausgesucht, ein bisschen haben sie sich selber rausgesucht. So ganz brandaktuell sind es natürlich die Lane, die Dark Symphonic Gothic Metaller, die sich nicht aufgelöst haben, aber auf einmal zu einem Soloprojekt wurden. Übrig blieb der Keyboarder, der die Band natürlich auch gegründet hat, ja, damals als Soloprojekt und als Studioprojekt. Die Band ist daraus dann gewachsen. Er verkauft es so ein bisschen als Back to the Roots. Naja, ja, aber groß geworden ist die Band halt nicht so als sein Solo-Keller-Projekt, sondern halt dann doch als die Band von und mit Charlotte Wessels am Gesang, dass sie da fehlt und dass halt auch alle anderen fehlen und gleichzeitig aussteigen. Ist seltsam. Es wird auch nicht so richtig erklärt, warum. Ich glaube, sie meinten sowas wie, es hat sich im Laufe des letzten Jahres so angestaut und Situationen ergeben, die sich nicht auflösen ließen oder sowas in der Richtung. Ich mutmaße ja, es geht ums Geld und sie haben ein Jahr lang darüber verhandelt, wer wie viel bekommt und am Ende hieß es, nö, ihr nicht.
Also das finde ich ja, also ich sag mal so, also um bei Delane mal anzufangen, bei so einer Band schon über das große Erbe zu streiten, finde ich immer so ein bisschen vermessen, weil das natürlich wird mit so einer Band Geld verdient, weil auch viele Leute zu den Konzerten mittlerweile kamen. Also wenn die in Deutschland gespielt haben, kamen schon 1000 Leute, würde ich sagen.
Ja, 600 vielleicht, aber...
Ja, schon hier im Backstage Schwanzhausen in München.
Okay.
Ja, ja, ja.
Na gut.
Deswegen, also...
München ist ja die Metal-Hauptstadt, stimmt.
Mehr als Berlin auf jeden Fall. Und leider ist dein Techno-Club geschlossen, es tut mir leid, deswegen musst du diesen Podcast sprechen.
Ja, ich gehe auf die illegalen Raves in der Hasenheide, selbst im Winter.
Ja, das in der Hasenheide, das ist passend. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also da schon um Geld zu streiten, ist natürlich, klar, kann man machen, ist vielleicht einer der Gründe mit, oftmals geht es ja auch um nicht beachtete Kreativität, dass einer sich zurückgesetzt fühlt in der Band, ist eventuell natürlich auch der Urheber des Ganzen, also der Keyboarder. Ich glaube auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Hauptsongwriter etc. Und fühlt sich vielleicht nicht richtig, sage ich mal, berücksichtigt. Gibt es ja bei anderen großen Symphonic Bands auch des Öfteren mal, wo dann auch Frauen einfach per Brief entlassen werden. Aber egal. Aber man muss auch mal eingestehen, dass diese Band ja auch nur so groß unter anderem geworden ist, weil halt Charlotte Wessels dort gesungen hat. Mhm. Das darf man natürlich bei solchen Bands nicht vergessen. Da gibt es ja eine ganz... Das soll jetzt auch nicht irgendwie in irgendeine Richtung deuten, sondern da gibt es ja eine ganz spezielle Adaption der Fans bei solchen Bands, dass halt ganz viel auf die Frontfrau ausgerichtet ist. So, ja. Das ist ja unbestritten. Und da muss man sich einfach mal als Hauptsongwriter, Chef, Gründer, Erfinder oder sonst was dieser Band ganz entspannt zurücklehnen und sagen, hey, geil, meine geile Idee wird am Leben erhalten, wird immer größer und ich kann da ganz erfolgreich mit sein und ganz viel Geld mit verdienen, weil ich die perfekte Kombination an Leuten gefunden habe mit einer tollen Frontfrau, die diese Band zum Erfolg führt. Und ich persönlich habe ja gedacht, dass die Lane so die nächsten an der Reihe wären, die wirklich Erfolg haben. Stattdessen Stecker gezogen, nächste Station.
Ja, das ging sehr schnell, das ging sehr plötzlich. Dass halt alle gleichzeitig auch aussteigen, ist auch krass. Also das deutet an, dass es richtig gekracht hat hinter den Kulissen. Was genau passiert ist, wir wissen es nicht. Waren es kreative Differenzen? War es das Geld? War es tatsächlich, wer setzt sich durch mit seinem Songwriting? Kann alles sein. Vielleicht haben sie sich auch gestritten, wer den Abwasch macht oder den Proberaum aufräumt. Auch das.
Ich sag mal so, Charlotte wird sich eine neue Band suchen, weil sie ist bekannt als Aushängeschild und sie wird den gleichen Erfolg wieder haben, wenn sie weiterhin Musik machen will.
Das will sie. Das hat sie schon in ihrem Statement gesagt, dass sie auf jeden Fall der Musik treu bleiben wird. Das ist auch gut, das ist auch schön, das ist auch cool. Die Lane werden auch weitermachen als die Lane. Eben Martin Westerholt solo wird es wohl als Projekt mit Gästen fortsetzen, hat er verkündet. Ja. Was auch immer das dann wird, ob das dann mit verschiedenen Sängerinnen wird, ob er seine ganze Band gastmäßig zusammenstellt von Album zu Album, für jeden Song anders, für jedes Album anders, man weiß es nicht, dass die Band immer noch die gleichen Namen haben wird, aber halt gar nicht die gleiche Band ist, ist dann halt schon komisch. Ich glaube, dass ich wünsche es ihm natürlich, ich wünsche jedem immer jedes Glück der Welt, glaube aber nicht, dass das so richtig funktioniert, weil die Fans natürlich Charlotte Wessels Fans sind am Ende des Tages und glaube ich eher angepisst sein werden, wenn da jemand mit dem Namen, dem guten Namen Delane weitermacht, aber eigentlich eine ganz andere Band ist.
Ja,
man stellt sich vor, bei Nightwish alle raus und Thomas Holopainen nur noch ganz allein und macht auf einmal ganz andere Musik mit ganz anderen Leuten. Das würde auch nicht funktionieren.
Obwohl dafür gibt es ja auch die Solo-Projekte. Ich meine, warum hat der Westerholt nicht einfach ein Solo-Projekt gemacht?
Exakt.
Aber du darfst es nicht, ich meine, Egos sind groß, manchmal größer, als sie sein sollten und dann kommt es halt zu solchen Moves und dann verlassen halt plötzlich alle Mitglieder gleichzeitig die Band. Gibt ja auch andere Bands, wo die Mitglieder die Band verlassen haben und vorher gar nicht, die sich gar nicht gestritten haben, wie zum Beispiel bei wie will ich ihn jetzt nennen? Unserem politisch interessierten John Schaffer. Da wollten wir jetzt auch noch mal kurz drüber reden, oder?
Ja, klar, fürs wöchentliche Update sozusagen. Klar. auch das hier am Ende, also wir haben mit Pandemiebegründung so ein bisschen angefangen. Das hat sich bei Delane jetzt vielleicht auch aufgestaut. Während der Pandemie sitzt man aufeinander, kommt auch kreativ nicht so richtig voran, kann nicht touren, das ist ja auch für Bands schwierig. Vielleicht ist es darum jetzt in dieser Situation eskaliert. So wie es auch für John Schaffer eskaliert ist.
Magst du Delane eigentlich oder sind die so soft?
Die sind mir ein Stück zu soft tatsächlich. Oder mir fehlten da so die Superhits. Ich fand das immer total okay, was sie machen. Das habe ich mir am Summer Breeze irgendwie auch gerne mal angeguckt für eine halbe Stunde. Aber so richtig super fand ich es nie, weil mir die Songs am Ende nicht gut genug reingingen.
Nicht griffig genug waren.
Ja. In der Tat. Ja, wie ist bei dir?
Ganz ehrlich, also ja, nette Band. Nette Band, gute Musiker, sehr gute Frontfrau, aber nicht so my Cup of Tea.
Nicht dein Cup of Tea, ja. Was Est Earth, glaube ich, auch nicht waren. Meiner schon. Schade darum, dass es jetzt so auseinandergeht. Ja, John Schaffer steht jetzt fast alleine da. Ich glaube, es sind noch nicht alle ausgestiegen, aber sein Bassist hat Iced Earth jetzt offiziell verlassen. Gitarrist Jake Dreyer hat...
Der Sänger doch auch.
Ja, auch. Der Gitarrist hat glaube ich, sich noch nicht geäußert, dass er ausgestiegen sei, hat aber sich auch schon überall rausgelöscht, so Iced Earth steht irgendwie in seinem Profil nicht mehr und so weiter und so fort, ist er auch raus. Und ja, der Sänger Stu Block ist auch raus. Hat auch ein relativ trauriges, gefühliges Statement dazu auch rausgejagt. Was so ein bisschen wundert, weil er sich kurz bevor das so enorm eskaliert ist, noch eher so auf Johns Seite auch gestellt hat. So, da waren ja Fans auch schon gegen ihn aufgebracht, weil sie meinten so, wie kannst du den noch supporten und was ist da los mit dir? Jetzt hat er sich tatsächlich dazu entschlossen, dass John offenbar zu weit gegangen ist und er diesem Weg nicht mehr folgen möchte und hat sich entsprechend auch hiermit offiziell von der Band distanziert.
Da bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht, also was die musikalisch machen werden. Und außerdem heißt es nicht, er steht fast alleine da, sondern John sitzt fast alleine ein.
Ja, ich glaube, es ist noch ein Video, gerade heute.
Ja, ich habe es mir angeschaut.
Ich habe schon dich gesehen, ich habe einen Screenshot gesehen, wo er irgendwie einen Polizisten angeht oder so.
Ja, genau, angeblich, angeblich soll er ihn so angehen, wie du schon sagst. Also das ist natürlich zum passenden Zeitpunkt taucht dieses Video jetzt plötzlich auf.
Ja, gut, die werden halt nach und nach ausgewertet und tauchen dann nach und nach auf.
Ja, es ist halt 2021, du kannst halt irgendwo mal hinpinkeln, ohne dass man dich sieht. Es geht halt nicht, das muss auch John Schaffer wissen.
Vor allem nicht ins Kapitol, muss man.
Ja. Also, genau, apropos angepinkelt, wen hatten wir denn noch?
Weil du meintest, wie geht's für die Musiker weiter? Vielleicht noch kurz, der Bassist... Nachname Appleton, ich weiß gerade nicht mehr welcher von den dreien.
Es gibt ja, der hat ja noch eine Band, ne?
Genau, der spielt unter anderem bei Blaze Bailey in der Band mit, tatsächlich, so wie all seine Brüder, so Blaze Bailey und die Appletons ist das eigentlich gerade. Es ist eine etwas bizarre Architektur, die er da gerade um sich herum aufgebaut hat. Das werden wir rund um das neue Blaze Bailey Album auch in der Story in einem der nächsten Hefte auf jeden Fall mal versuchen aufzudröseln, was die Appletons und Blaze Bailey gemein haben und was da los ist. Und Jake Dreyer, der junge Gitarrist, ich bin mir gerade nicht sicher, 26 oder so, blutjung auf jeden Fall, auch noch nicht so lang bei Iced Earth, hat ja auch noch eine weitere Band, Witherfall nämlich, auch ihr neues Album rausbringt. Das ist ein bisschen grob in die Nevermore-Richtung geht, also ein bisschen progressiver, super Mucke auf jeden Fall, er ist ein super Gitarrist, super netter Typ, von dem wird man auf jeden Fall auch noch hören, da bin ich mir ganz sicher.
Da freue ich mich ja schon drauf.
Darfst du, schönes Album geworden.
Toll.
Ja, und wen hatten wir noch in Auflösungserscheinungen begriffen? Wir hatten, naja, Nightwish dann natürlich, die tatsächlich ja auch... Also Nightwish lösen sich nicht auf, keine Panik, sie sind noch da. Ja,
die machen so Pause oder so, ne?
Nö, nicht mal. Tatsächlich wollten sie ja eigentlich längst durchstarten mit dem letzten Album, mit Natur. Die Tour natürlich immer wieder verschoben. Hatten jetzt für März eigentlich ein Online-Streaming-Konzert-Wochenende angekündigt.
Ah ja, stimmt.
Und jetzt sogar dieses verschieben in den Mai, weil ihnen... natürlich nochmal die Tour auch verschoben wurde und das Auftakt zur Tour sein sollte und aber auch personell sich da ja was geändert hat, weil Marco Hietala nicht mehr in der Band ist und der erstmal ersetzt werden musste, dass er tatsächlich auch am Ende auch Schuld von Corona und von Lockdown von nicht spielen können. Marco hat sich mit seiner Depression beschäftigt und festgestellt, dass er die Auszeit braucht, dass er aus dem Musikzirkus raus muss und entsprechend Nightwish erstmal den Rücken kehrt. Was heißt erstmal? Ich glaube, er hat sogar ziemlich endgültig formuliert, dass er nicht wegen Nightwish, sondern tatsächlich wegen der Musikindustrie erstmal zurücktreten muss und nichts mehr machen mag, um mit sich selber klarzukommen und gesunden möchte. Aber das sind so die ersten Anzeichen, dass die ganze Pandemie auch an Bands nicht spurlos vorübergeht.
Und da einiges, an uns ja auch nicht, weil du mich ja gar nicht mehr zu Wort kommen lässt.
Ja.
Jetzt hau mal einen raus. Was glaubst du denn, wer der Nächste sein wird, der sich auflöst, also der getrennte Wege gehen wird?
Ha.
Siehste?
Naja, Metallica wird es nicht sein, da läuft noch zu viel
nebenbei. Nein, natürlich nicht. Maiden aber auch nicht.
Ich fürchte so die all diese, die mittelgroßen Bands, die es gerade so geschafft haben. Entschuldigung?
Was ist denn mit Megadeth? Dave ist ja auch nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr der Fitteste, aber was glaubst du?
Ja, nee.
Da geht es noch lustig weiter, ne?
Da geht es lustig weiter. Ich glaube, die arbeiten auch schon wieder an einem neuen Album. Dave Mustaine hat ja auch erst seine Krebserkrankung hinter sich gebracht. Genau. Das ist, glaube ich, nochmal richtig Bock, es auch allen zu zeigen. Ja. Nö, ich glaube, das läuft weiter. Die sind auch groß genug, um ja von ihren Lizenzen und Tantiemen und was auch immer leben zu können. Ich glaube, es sind diese mittelgroßen Bands, die gerade angefangen haben, Geld zu verdienen, vielleicht deshalb sogar ihren Job schon gekündigt haben und angefangen haben, so nur von der Musik zu leben, aber halt noch nicht so auf der Größe sind, dass ihre Musik wirklich regelmäßig im Radio gespielt wird und auf Spotify nicht so viel gestreamt wird und darum da nicht so viel Geld regelmäßig reinkommt. Das werden wahrscheinlich die sein, wo es haarig wird. Ich möchte da jetzt keine Band namentlich benennen, vor allem, wenn mir gerade keine einfällt.
Nicht so
einfach.
An.
Mir fällt einfach gerade keine ein, aber...
Aber jetzt naja, müssen wir mal sagen...
Nimm, gut, wenn du schon nach einem Namen fragst, nehmen wir Deserted 4, die ja aus anderen Gründen auch gerade Scheiße am Schuh hatten. Die mussten sich letztes Jahr mit Vorwürfen sexueller Belästigung auseinandersetzen.
Des Aushilfsbassisten, das ist richtig.
Des Aushilfsbassisten, richtig, ja. Ob sie da alles in der Kommunikation wirklich clever gelöst haben oder nicht, kann diskutiert werden. Jetzt hat ein Gericht tatsächlich aber entschieden, dass die Frau, die den Aushilfsbassisten beschuldigt hat, gewisse Dinge getan zu haben, sie angemacht zu haben, bedrängt zu haben, dass sie diese Behauptung nicht mehr wiederholen darf. Ob das
bedeutet,
dann jetzt
das
auch rechtlich bedeutet... Weiß ich nicht, ob das rechtlich bedeutet, dass das nicht passiert ist, ob das rechtlich einfach nur bedeutet, es ist nicht beweisbar und schädigt seinen Kredit und darum darf es nicht wiederholt werden.
Wahrscheinlich.
Keine Ahnung, rechtliche Befindlichkeiten, die ich nicht wirklich durchanalysieren kann. Aber Deserted 4 hat das ziemlich mitgenommen, weil sie halt ordentlich Scheiße abbekommen haben, weil sie sich eben nicht hundertprozentig von dem Bassisten auch distanziert haben, mit den richtigen Worten und zur richtigen Zeit. Und vielleicht war es auch nicht nötig, vielleicht doch, will ich hier jetzt tatsächlich nicht in Stein meißeln und bewerten endgültig, aber die haben in ihrem Statement auch schon gemeint, so ob sie noch Bock haben, nach dieser Sache weiterzumachen.
Das war ja, aber dann nicht die Pandemie, sondern das wäre ja eh so hochgekocht. Und
das
da,
wäre auch...
Okay. Ich meine, du musst doch mal überlegen. Du musst doch mal überlegen, wenn eine Band oder einer der Musiker mit solchen Vorwürfen zu leben hat in 2021, macht das von hier bis Australien sofort viral die Runde und dann trittst du wieder vor 1000 Leute, vor denen du vorher gespielt hast. Es ist dann nicht mehr so, wie es mal war. Also das ist, auch wenn dir Unrecht geschehen ist, es hängt immer irgendwas mit. Das ist doch die Band mit XY, weißt du?
Ja, genau. Also, und das nicht nur in Australien, sondern auch in der Nachbarschaft, in der direkten, was sie, glaube ich, noch mehr fertig gemacht hat, dass eben die Nachbarn und die Leute im Kindergarten sich
angeschaut haben. Ja, natürlich. Also es wäre, weißt du, wenn uns das, klar, das kann natürlich auch jedem einfach, das kann jedem zu Unrecht passieren, es kann auch jedem zu Recht passieren. Wir haben ja extra hier auf unserer tollen Themenliste, die du nicht vorliegen hast, stehen, wollen wir das Manson-Fass aufmachen?
Oh, das habe ich geschrieben, glaube ich, ja.
Ja, wir können uns kein Urteil darüber erlauben. Im Netz wird, also über Marilyn Manson, was da jetzt geschehen sein soll, wir können uns kein Urteil darüber erlauben, weil wir es nicht wissen. Mhm. Und wenn es eine Anklage gibt, dann muss das jemand entscheiden, der auch dazu berufen ist, das zu entscheiden. Sprich, ein Richter muss dann Recht oder Unrecht sprechen, also ganz einfach. So, und diese Vorverurteilung, die im Internet jetzt natürlich stattgefunden hat, ist mega krass. Mhm. Klar, Fans ticken natürlich ganz besonders. Aber sowas ist immer, es ist wirklich extremst, auch bei einem Charakter oder einer einer Kunstfigur wie Manson ist es trotzdem immer mit Vorsicht zu genießen, solch eine Behauptung in die Welt zu setzen und das dann zu verurteilen oder zu stützen. Also es ist wirklich, du kannst einfach nur verlieren.
Gerade hängt man einfach zwischen den Seilen. Man kann nicht sagen, Manson, das Schwein, ja. Was hat er getan? Weil dafür gibt es keine endgültigen Beweise, wenn auch echt viel gegen ihn spricht einfach, weil das von mehreren Seiten gerade kommt, weil auch Leute, die nicht direkt damit zu tun haben,
klar, später meinten. Aber darf ich ihn jetzt noch hören?
Ja, ich glaube, grundsätzlich ja, wenn auch aktuell man das guten Gewissens kaum machen kann. Also, keine Ahnung, als diese Michael Jackson-Doku vor 2 Jahren wieder die alten Vorwürfe nur hochgekocht hat, lief Michael Jackson auch eine Zeit lang nicht im Radio, wurde wieder neu überall rausgenommen, weil Michael Jackson dann gerade wieder mit unschönen Themen in Verbindung stand. Wenn dann wieder Gras über die Sache wächst, dann ist das eine Geschichte von früher, dann ist das auch nicht schön, dann ist das immer noch Teil der Historie und dann ist das auch immer noch Kacke. Aber dann hatten auch andere Sachen rund um die Musik wieder die Gelegenheit, wieder in den Vordergrund zu kommen. Also dann kann man die Musik wieder unbefangener hören, einfach weil es nicht gerade das aktuelle Thema ist. Gerade wo Manson einfach so im Kreuzfeuer steht, kann man das nicht unbefangen hören zumindest. Das heißt jetzt nicht, dass man gleich zum Sexual Predator wird, sobald man eine Manson-CD auflegt. Man kann sich aber fragen, warum man gerade jetzt Bock hat, Manson zu hören. Oder ob man das gerade ein bisschen eklig findet.
Na, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren hatte man eh nicht mehr so richtig Bock, Manson zu hören. Meine persönliche Meinung, weil die Platten einfach, naja, so waren, weißt du?
Das letzte das war wieder okay. Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber es war okay.
Aber come on, also das, ich meine, alle so, oh ja, es ist wieder so richtig, so geil und so wie früher. Scheiße, es ist nicht so wie früher. Also Mitte der 90er, ich meine, das war eine ganz andere Nummer, was er jetzt rausgebracht hat. Das war noch, ja, ich weiß nicht, Sleaze Rock, ein bisschen heftiger eines alten, verwirrten Mannes. Entschuldigung. Also so denke ich persönlich über die Mucke. Also ich kann das hören, aber es bleibt nichts hängen. Ich höre alte Sachen und es bleibt hängen. Ich meine, oder ich erinnere mich dran, das ist natürlich so. Und trotzdem ist es jetzt so, wenn ich jetzt Manson auflegen würde, was ich jetzt nicht getan habe, würde ich eigentlich nur über diese Beschuldigung nachdenken. Und dann würde ich mir die auch nochmal alle durchlesen im Netz, ein bisschen recherchieren, wer da wie was gesagt hat. Dieter von These hat was gesagt, etc., etc. Und er selbst hat natürlich auch was dazu gesagt. Dann würde ich versuchen, mir so ein persönliches, kleines Bild zurechtzustricken, was aber natürlich trotzdem richtig oder falsch sein kann. Das ist ja meine persönliche, kleine Nummer, die ich mir da zurechtstricke. Mhm. Aber ja, also Leute, die sich jetzt durch diesen Vorfall, durch diese Beschuldigung getriggert, das geil finden, Manson zu hören, die haben einen an der Marmel. Aber einfach jetzt zu sagen, man darf kein Manson mehr hören, finde ich natürlich irgendwie auch. Du hast ja auch gesagt, man darf es, also man eigentlich darf man es schon hören.
Man mag es halt gerade halt nicht.
Ja, es ist halt so. Ich weiß nicht, kennst du das? Also schales Bier schmeckt ja auch nicht.
Ja.
Oder?
Bis es lang genug herumstand und zu Bierschnaps gereift ist. Dann geht's wieder.
Aber jetzt,
was ich dazu auch noch sagen wollte, so, es gibt ja noch die andere Seite, die die Frau oder die Frauen, die Manson jetzt anklagen, hart angehen. Und das ist halt nochmal die andere Seite, die halt auch nicht geht. Man darf anzweifeln, man kann auch die Frage stellen, warum erst jetzt. Auch wenn es immer gute Gründe gibt, für warum erst jetzt, weil man mit sowas halt nicht gerne hausieren geht und man erst mal selber damit klarkommen muss oder es realisieren muss, dass einem da jemand was angetan hat, was nicht okay war. Es gibt da in den Kommentarspalten halt tatsächlich viele Leute, die sehr frauenfeindlich da argumentieren und schnelles Geld vorwerfen und allen möglichen Blödsinn. Ich meine, die Dame ist Schauspielerin, die spielt in Westworld, die kriegt da bestimmt auch ein paar Mark 50. Die hat es nicht nötig, irgendwie sich selbst ja auch zu verbrennen, indem sie irgendwie Marilyn Manson ankackt.
Das ist ja auch Quatsch. Jetzt erzähl ich noch einen Schwank aus meiner Jugend. Soll ich?
Jetzt wird groß gebeichtet. Ja, bitte. Nee.
Jetzt wird's eklig. Soll ich?
Ja,
bitte. Oder soll ich nicht?
Doch, schwanke. Wenn nicht, schneiden wir es raus.
Ich habe auch schon neben Marilyn Manson im Bett gelegen.
Mhm. Erzähl mehr. Wie geht's dir damit heute?
Ganz ehrlich, also ich hatte jetzt keine Spiel. Ich muss immer dran denken, die ganze Zeit.
Wie kamst du dazu? So.
Ich habe mal eine Titelstory geschrieben für den Metal Hammer. Und zwar war die Idee, die wir auch bis zum Erbrechen durchgeführt haben, alle Bandmitglieder zu interviewen und zum Schluss ihn. So, dann bin ich nach Frankfurt gefahren, in die Festhalle. Da hat er gespielt. Dann habe ich, das war ein mega geiler Tag. Da kam einer nach dem anderen. Ich habe einen eigenen Raum bekommen backstage. Hab alle interviewt, nur ihn nicht, weil es hieß, ihn soll ich erst nach dem Konzert in München interviewen. Dann hat er in München gespielt, dann gab es in München in der Olympiahalle aber der war auf einem absoluten Höhepunkt. Ein mega Chaos zum Schluss, weil er den letzten Song überzogen hat und dann haben sie ihm den Stecker gezogen. Und er war natürlich rotzesauer, hat die halbe Bühne, also der hat die Mikrofone kaputtgeschlagen auf der Bühne und ist verschwunden. Und dann hatte ich aber einen Treffpunkt nach dem Konzert für das Interview. Dann ließ man mich backstage im Catering-Raum warten und warten und warten. Dann war es ungefähr, das Konzert war zu Ende, kann ich dir ganz genau sagen, um 11, weil um 11 ist Curfew in der Olympiahalle. Um 12:30 kam dann sein 3x3 Meter großer Bodyguard und sagte, auf Deutsch übersetzt, mitkommen. Dann bin ich mitgegangen, ich wurde in seinen luxuriös umgebauten supergeilen Megabus geführt und er lag hinten, also es war so wie so ein Ehebett, das ist ein eigenes Zimmer hinten, er lag hinten auf dem Bett, hatte eine riesengroße Mappe von Presseausschnitten, Titelbildern etc. und ganz oben drauf war damals unser Titelbild mit dem schwarzen Manson-Gesicht mit den silbernen Zähnen, was er total geil fand. Und deswegen habe ich nochmal diese Audienz bekommen und da kein Stuhl in diesem Raum war, sagte er einfach zu mir, leg dich doch einfach zu mir aufs Bett. Das habe ich dann auch getan. Ich habe ihn ungefähr 30 Minuten nach dieser völlig katastrophal endenden Show interviewt und ich bin wirklich, das sage ich wirklich sehr selten, glückselig aus diesem Bus gefallen. Weil es einfach, du kannst dir nicht vorstellen, also weil ich einfach alle Bandmitglieder interviewt hatte im Vorfeld und zum Schluss den Meister himself und ich war, weil ich diese Geschichte geschafft hatte und alle Interviews geführt hatte und das alles so wirklich hundertprozentig abgelaufen ist und er auch wirklich nicht mundvoll war und trotz dieser Scheißshow, er war echt super drauf, hat nett erzählt und war wirklich freundlich, gastfreundlich, alles. Und dann bin ich da raus und habe diese mega geile Story geschrieben. Das war super. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn vorher aber auch schon ein paar Mal getroffen gehabt. Also das heißt, jetzt kann man nicht sagen, wir kannten uns, aber er wusste, mich einzuordnen. Mhm. So, Ende der Geschichte. In Bed with Manson.
Ja, das sind die großen Marilyn Manson Rockstar-Geschichten, die
müssen wir das jetzt rausschneiden?
Wahrscheinlich nicht mehr passieren werden.
Nee, müssen wir das jetzt rausschneiden, weil es zu positiv war?
Nö, es ist ja so passiert.
Es ist so, definitiv
und damals so konnte man halt noch guten Gewissens auch zu ihm ins Bett kriechen, als Kerl zumindest. Das würde man heute so wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Und er würde wahrscheinlich sich auch nicht mehr so verhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, die letzten Manson-Shows, die ich gesehen habe, waren alle katastrophal. Ich erinnere mich mit Schrecken an diese Wacken-Show.
Ja, der war immer total durch.
Ja.
Was auch immer er genommen hat.
Diese Wacken-Show war eine Katastrophe, wie das Feld sich geleert hat, während er gespielt hat. Oder nicht mal gespielt, eher so improvisiert, gelabert, keine Ahnung. Es war echt schlimm. Und auch sonst.
Ja, so lustlose Alter, ne? So lustlose, alte, amerikanische Rockstars. Das Gleiche ist, Limp Bizkit habe ich live gesehen hier beim Rockavaria. Katastrophe.
Oh ja. Oh ja, wo die Hälfte irgendwie so eine wie spontan gemachte Cover-Sampler-Show war und lass uns mal den Hit anspielen und den und hier ein bisschen scratchen und eine Minderjährige
furchtbar
auf die Bühne holen und nee, das ging gar nicht, das war nicht gut.
Aber der Mann kriegt dafür sechsstellige Beträge dafür, dass er auftritt.
Weil er Party macht, so Fred Durst lebt so ein bisschen durch das 90er-Jahre-Party-Image. Schlecht gealtete 90er-Jahre-New-Metal-Mucke, die man heute ironisch, schwer betrunken immer noch gerne hört.
Ach, schau mal, da hätten wir doch jetzt schon ein paar Bands, die sich auflösen sollten, oder?
Ja, sollten war nicht die Frage. Du hast gesagt, von dem ich es glaube und fürchte.
da hätte ich noch eine Frage. Bei welcher Band warst du denn richtig traurig, dass es sie nicht mehr gibt? Also jetzt ohne Pandemie.
Da fallen mir als erstes meistens Ghost Brigade ein, die so gefühlt vor ihrer Zeit gegangen sind.
Tolle Band.
Dark Doom Metal, also super großartig. Isolation Songs war, glaube ich, ihr letztes Album. Richtig, richtig großartig. Und irgendwie, obwohl die Band nie riesig war, wirkt die immer noch nach. Also viele neue Bands aus dem Genre werden dann immer noch mit Ghost Brigade verglichen. Zumindest von mir. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Leute Ghost Brigade tatsächlich hinterher trauern und die gerne noch länger gesehen hatten. Geschichte dazu von mir. Die letzte Ghost Brigade Show, die ich gesehen habe, war in Berlin in dem Laden, der heute Musik und Frieden heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob der damals auch schon so hieß. Der hat den Namen öfter geändert. Das Konzert war super, hatte gerade so den Höhepunkt erreicht. Da musste die Band um, lass mich nicht lügen, ob es 11 war oder ob es 10 Uhr war. Auf jeden Fall sehr spontan und auch für die Band überraschend von der Bühne, weil der Raum fertig gemacht wurde für die Kack-Techno-Party danach. Die Band auch so,
war ich nicht dabei?
Ja, kacke, sorry, wir müssen jetzt, war geil mit euch, tschüss. Und alle so, das war jetzt eine Dreiviertelstunde, viel zu wenig, was soll das? Die Band hat versprochen, wiederzukommen und das Konzert nachzuholen. Aber die Auflösung, ich glaube, es gab dann sogar schon einen Nachholtermin, aber die Auflösung kam ihnen dann zuvor, tatsächlich. Und somit gab es diesen letzten erlösenden Moment sozusagen nie, was das Ganze noch viel tragischer macht natürlich. Dann wieder bei so vielen Bands, die sich aufgelöst haben, vielleicht auch gerade rechtzeitig, bevor sie langweilig und kacke werden. Manchmal interpretiert man ja auch noch sehr viel rein und hat dann einfach seine Emotionen zu diesem einen besonderen Album und das nächste wäre dann einfach nur irgendein Album gewesen. Vielleicht ist es darum gerade gut, dass Ghost Brigade gerade ihr Ende fanden, als sie anfingen groß zu werden. Und tatsächlich hätte es noch mal ein Comeback auch geben sollen und da sind wir wieder beim Anfang unserer Sendung, da kam die Pandemie dazwischen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, sie wollten Anfang letzten Jahres nochmal ein Comeback-Konzert oder sogar Comeback-Konzert hergeben. Aber das musste alles gestrichen werden, womit sie sich dann endgültig aufgelöst haben. Schade drum, tatsächlich.
Aber hier zum Beispiel Beast Milk waren ja auch so eine Band. So ein Album, das war so toll und dann haben sie, dann war es plötzlich vorbei. Das fanden ja auch wirklich die Kritiker und auch Fans alles so super. War auch wirklich ein tolles Album. Bei mir ist es ja so ein bisschen größer. Also ich bin ja immer noch traurig, dass es Slayer eigentlich nicht mehr gibt. Ich hoffe ja inständig, ich meine, ich bin einer von Millionen, aber weil Slayer mich ja schon, sage ich mal, geprägt haben seit den 80ern und da hoffe ich ja doch, auch wenn es nicht mehr so sein wird, wie es mal war, auf eine Reunion und die ja auch wirklich qualitativ live nicht immer gut waren, muss man dazu sagen. Aber trotzdem
aufgedreht.
Ja, und dann haben die und dann die Abschiedstournee war ja einfach dann auch in großen ekligen Hallen, also Olympiahalle München war ich, habe ich das letzte Mal gesehen. War schon traurig, als es dann vorbei war und ich erinnere mich noch an den Anblick, wie Tom Araya so auf der Bühne stand ganz zum Schluss und innehielt und dann einfach in die Runde schaute und sich nochmal so inbrünstig verabschiedete und ich glaube, der hat geweint. Ich glaube, der hat bei jedem Konzert zum Schluss geweint.
Viele Leute im Publikum auf jeden Fall geweint an der Stelle. Das war echt krass, das war super intensiv. Er stand ja wirklich nur da und hat geguckt, er hat nichts weiter gemacht.
Ja.
Aber das war so ein
intensiver
Blick, dass es echt Gänsehaut verursacht hat. Das war krass, ja.
Und da hoffe ich einfach drauf, dass es vielleicht nochmal irgendwann weitergeht. und vielleicht auch nur einfach so aus Nostalgiegründen, dass man das nochmal sieht, weißt du, ich meine, du kennst das ja jetzt, mit steigendem Alter laufen ja auch viele Leute zu den Bands hin, weil sie Angst haben, dass sie nie wiederkommen, weil die auf dem Weg nach Hause versterben und so weiter, aber da würde ich mich schon freuen, weil ich sag mal, körperlich und vom Alter her sind die ja in den besten Jahren, das schaffen, würden die locker schaffen. Wer weiß, ob die da nochmal so richtig Bock haben, so einen Mega-Run zu machen, aber ich hoffe drauf und ich tippe 5 Ostmark drauf, dass die nochmal irgendwann, wenn wieder Live-Konzerte stattfinden dürfen, als Headliner auf den großen Festivals spielen werden.
So. Zumindest für vereinzelte Shows wäre das super. Und kann ich mir auch gut vorstellen, ja, tatsächlich, ja. Ja. Eine Band, die sich vielleicht ein Album zu spät aufgelöst hat, war tatsächlich Nevermore, von denen ich auch großer Fan war, aber das letzte Album, da hat man schon gemerkt, das läuft nicht mehr. Das war zu glatt, die Songs waren zu langweilig, da hat man schon gemerkt, so den Höhepunkt, den künstlerischen, haben sie einfach schon erreicht gehabt. Es war dann trotzdem schade, als sie sich aufgelöst haben, weil man immer hoffte, da geht noch was und da geht noch mehr und das wird nochmal richtig groß auch. Aber ein Album früher oder ohne dieses leider nur durchschnittliche letzte Album wäre das Erbe, das ja trotzdem sehr groß ist, vielleicht noch ein bisschen unbeschmutzter gewesen.
Ja, recht hast du. Da fällt mir ein, fällt mir ganz, wir müssen mal, da fällt mir was anderes ein, bevor wir drüber sprechen, wir müssen mal über Debütalben sprechen. Nicht heute, in anderer Stelle, aber das ist, warum auch immer ich jetzt dazu komme.
Vielleicht wegen des sehr guten Nevermore-Debüts. Oder des sehr guten Slayer-Debüts. Ich notiere mir das auf meiner Themenideenliste.
Apropos Themenideen, wir hatten doch noch mehr Themenideen für heute Abend.
Wir hatten da noch so ein Bonusthema.
Muss ich schon meinen mega grandiosen Gast ansagen, den ich nachher im Trash Private Talk habe?
Ja, tu es.
Nein, tue ich jetzt noch nicht. Was war das Bonusthema?
Das Bonusthema war Bands, die Metal Hammer hassen.
Oh, das ist aber eine eigene Sendung eigentlich. Also
das Bands, ist eine eigene Sendung. Ich glaube auch, wir sollten das vielleicht für die nächste oder eine der nächsten Sendungen aufheben, weil da gibt
oder Metal Hammer oder Metal Hammer
die drei.
Metal Hammer Mitarbeiter, die Bands hassen.
Ja, das ist zu einfach. Da kommt doch zu viel zusammen, da brauchen wir eine eigene Staffel.
Deine Top 3 Hassbands, die werde ich auch noch rauskriegen.
Bemühe dich. Ich muss selber drüber nachdenken.
Ja, ich gerade muss. Also Hass ist ja immer so ein starkes Wort. Hass, das ist halt das Problem, finde ich. Ja. Hate is just a four-letter word, wie auch schon mal gesungen wurde. Aber das ist halt wirklich kompliziert. Eine Band zu hassen, ich sag mal, jemand Kreatives, der sich Gedanken gemacht hat zu etwas, was er dann den Leuten präsentiert und dann zu sagen, man hasst es, das ist wirklich schwer. Und weil man den Menschen, der dahinter steht, ja auch oftmals persönlich nicht kennt, da kann man ihn, also da müsste, wir müssten den Hass irgendwie definieren. Ich kann
man hasst dann ja nicht durch den Menschen, sondern man hasst die Musik und dass er einem damit auf den Sack geht.
Nee, ich hasse ja nicht die Musik, ich finde die Musik scheiße. Da gibt es viele Alben, aber wir wollen ja, dass die Leute noch ein bisschen zuhören hier. So, auf geht's.
Das dann, Bonusthema. Dann nehmen wir uns den Hass noch ein bisschen auf. Aber von wegen nervig.
Wir machen eine Sendung Liebe, eine Sendung Hass.
Oh, schön.
Die Sendung Liebe moderiere ich.
Den Valentinstag haben wir gerade verpasst. Da müssen wir bis nächstes Jahr durchhalten mit dem Podcast und nächstes Jahr an der passenden Stelle.
Aber lustigerweise, wir sprechen ja hier kurz vor Schluss immer ein, heute hat Def Lombardo Geburtstag. Unter anderem.
Ach was. Happy Birthday.
Happy Birthday. Ja, da können wir ja gleich, wollen wir jetzt wenn wir schon mit den Platten des Tages
anfangen? Ja, ja, von wegen Musik, die man nicht so gut findet.
Nein, pass auf, da können wir, halt meine Überleitung. Heute ist denn der?
19, glaube ich, 19.
Nein,
Februar.
Heute am 19. Februar. Es gibt eine Band, die bei den Platten des Tages dabei ist. Da hat Dave Lombardo mal getrommelt.
Exakt, und zwar die mit der Musik, die ich nicht hasse, aber sehr anstrengend finde.
Ich hab ihn auch damit live gesehen, und zwar in Berlin, im Columbia Club, genau. Da hat man sein Schlagzeug nach vorne gestellt, damit man ihn besser sieht, weil er der Star der Show war. Jetzt ist er nicht mehr dabei, jetzt ist die Band noch besser geworden.
Ist das so? Die Band, über die wir sprechen, heißt Film mit PH. Das Album Time Burner erscheint heute. Ist die Band besser geworden, seitdem Dave Lombardo nicht mehr dabei ist?
Nein, ist das, so? das war Ironie. Also wir können direkt zum nächsten Album überschwenken. Weil ich finde es ganz ehrlich, wie du sagst, du findest es anstrengend. Ich auch. Also ich finde es auch anstrengend und zäh. Und das, wenn so nichts richtig vorwärts geht, dann ist es immer so der Mega-Krümmer für mich.
Zu viel Kunst, zu wenig Songs.
Ja, das ist dann halt ist nicht für mich, ist halt für andere Leute.
Ist vielleicht Alice Cooper mit seinem neuen Album Detroit Stories was für dich?
Aber ganz unter uns, der war doch schon mal besser. Also Alice Cooper mit Detroit Stories, das ist ja wirklich wie mit angezogener Handbremse durch die Stadt fahren.
Ja, es ist wohl sein Heimatalbum und sein Bluesalbum, das soll so geerdet klingen und alles, aber ich finde es auch eher langweilig, leider.
Das verstehe ich ja alles, dass er das machen will, aber ganz ehrlich, in solchen Fällen würde ich einfach solchen Künstlern raten, mach das. Und stellt es einfach gratis online, damit jeder es anhören kann und zwingt die Leute nicht dazu, Geld dafür zu bezahlen.
Und dafür ist das Album wahrscheinlich dann doch für ihn zu viel Liebe drin, zu anspruchsvoll. Er hat ja auch super viele Gastmusiker mit dabei. Es ist jetzt kein dahingerotztes Quarantäne-Album, das ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht das, was ich von Alice Cooper erwartet hätte und hören mag, nämlich so aufgetreten Hard Rock, Shock Rock. Es ist eher gemächlich. Ja,
perfekter Classic Rock. Perfekter Classic Rock. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass er sagt so, hey, ich bin jetzt über 70, ich gebe jetzt nochmal Vollgas und zeige euch kleinen jungen Spunden da draußen mal, wie es nochmal richtig geht. Aber stattdessen macht er genau das, was er, also er zieht sich die Puschen an und es macht das Lagerfeuer an und lässt es mal ganz gemächlich zur Sache gehen.
Ja.
Aber Frank Thesis findet es toll, ne?
Der feiert das natürlich, selbstverständlich. Und ihm sei das gegönnt und Alice Cooper sei das gegönnt, sich mit angezogenen Puschen ins Gestern zu begeben. Es ist auch toll gemacht für das, was es ist, aber ich...
Jetzt hör doch mal auf, immer so positiv daher zu reden. ich mag es nicht hören. Gut, magst du denn Ricky Warwick? Magst du Ricky Warwick hören?
Ich hab das Album komplett vergessen. Ich glaube, ich fand das nicht kacke, aber ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran.
Ich weiß, ich habe es aber in Vorbereitung auf diesen Podcast, lustigerweise habe ich nochmal zwei Songs angehört.
Aha.
Und ich habe es ja auch schon wieder vergessen.
Das spricht jetzt nicht dafür unbedingt, dass man es
noch. Es ist echt nett. Es ist wirklich nett gemacht. Nett gemachter Rock. Und vergessen. Das ist wirklich, also ich meine, The Almighty, du erinnerst dich, war ja damals der heiße Scheiß auf MTV, weil er war doch auch mit Vanessa verheiratet. Vanessa Warwick, der Moderatorin. Ja. Deswegen war auch Almighty der heiße Scheiß. Waren damals, jetzt halte ich fest, 1994 mit Pantera auf Tour.
Ach was.
Und da... Also, Line-Up war Pantera, Almighty, Downset und da kam es zum Eklat in Hamburg. Ich war auf der Show in Hamburg, weil ich damals zu dem Zeitpunkt in Hamburg gelebt habe. 28. September 1994. Pantera hat The Almighty und Downset an dem Abend von der Tour geworfen. Beziehungsweise es ging darum, die Backstage-Räume gehören nur uns. Und damit hatten The Almighty und Downset keine Backstage-Räume mehr. Almighty sind nach Hause geflogen und Downset haben im, jetzt muss ich kurz überlegen, wie der Laden heißt. Mist. Große Freiheit war das Konzert und Downset haben dann ein Gratiskonzert gegeben, direkt im Anschluss an die Pantera-Show. Um 0 Uhr nachts. Das war so mega geil. Und dann sind alle von der Pantera-Show rübergelaufen und haben sich Downset angeschaut. Und es war wirklich, die Stimmung war so aufgeheizt, so aufgeputscht, dass es ein mega krass geiles Konzert war. Und als sie ihren damaligen Hit, Anger war der damalige Hit, ne? Als sie damit
losging. Ich war damals 9, ich weiß es nicht.
Dann wirst du doch wohl Anger von Downset gehört haben. Als sie den spielten, ist der komplette Laden, das war ein kleinerer Club, wo 200 Leute reinpassten, komplett ausgerastet.
Geil.
Toll.
Auf jeden Fall haben den Abend damit gut gerettet, auf alle Fälle.
Ich war 7.
Plus, minus 20.
Lass mich kurz überlegen. 94? Nein, 94, also ja. Bitte. Ich bin ja jetzt so Horn, bin ich jetzt auch noch nicht. Aber eine weitere Geschichte aus meinem bewegten Leben.
Im Interview in unserem Heft sagt Ricky Warwick übrigens, dass es für ihn eher schwieriger war, bei MTV in die Rotation zu kommen, weil er mit Vanessa Warwick zusammen war.
Trotzdem.
Journalistische Distanz. Sie hat es ernst genommen.
So. Aber Almighty wurden überdimensional oft gespielt bei MTV.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Bands.
Glaube ich, tatsächlich erst 2 Jahre später angefangen, MTV zu gucken, muss ich zugeben.
Ja, da warst du erst 9.
11, ich habe mich verrechnet.
11, Entschuldigung. Stimmt, ich habe gesagt, ich bin 7. Egal. Ja. Okay, Ricky Warwick auch, ja, nett, danke.
Ja, nett, danke. Lake of Tears mit dem Album Ominous. Gar nicht so nett, sondern ziemlich verstörend traurig. Die Geschichte hinter dem Album ist auch super krass. So, er hat irgendwie echt schwere Depressionen und Probleme, der Mann, erzählt er auch im Interview in unserem Heft sehr schön. Mit dem Album kam ich leider nicht so klar. Lake of Tears sind ja schon immer sehr wandelbar und sehr ins Psychedelische abgedriftet gerne mal. So auch mit diesem Album wieder. Ich konnte ihm, obwohl ich wollte und obwohl ich gerade alte Lake of Tears Sachen sehr gerne mochte früher, kam ich nicht rein. Ich weiß nicht, wie es dir da ging mit Ominous.
Also auf die Nuss, Ominous, muss ich sagen, also Lake of Tears mag man einfach. So richtig viel können die nicht verkehrt machen. Und ich finde, dass trotz der Schwere ist es wirklich schöner schwedischer Gothic Rock, um es mal einfach so ganz banal irgendwie zu kategorisieren. Ja klar, wenn man sich mit der Geschichte, die dahinter steckt, beschäftigt etc., dann wird es immer noch schwerer. Mhm. Aber es wird nicht hässlicher. Ich finde es trotzdem, es ist sehr gut gemacht. Es ist einfach. Man muss natürlich in der Stimmung sein. Also du kannst es jetzt nicht hören, nachdem du gerade Fred Durst gehört hast. Also ich finde Lake of Tears eine leider viel zu wenig beachtete, gute schwedische Band, auch mit einem sehr schweren, schwer verdaulichen Album.
Ja.
Gefällt mir.
Ja, dass man wenn man sowieso schon im Corona-Lockdown-Blues ist, vielleicht nicht hören mag, weil man eher Aufbauendes braucht. Leider erscheint einfach nicht so viel Aufbauendes im Augenblick, aber vielleicht wird das in den nächsten Wochen besser. Denn nicht sehr viel aufbauender ist das Album Mähre von Harakiri for the Sky, den deutschen Black Metallern. Das, kurz gesagt, klingt wie immer.
Jetzt muss ich mal kurz... Sind das nicht österreichische Black Metaller?
Ist das Österreicher? Oh, dann möchte ich an dieser Stelle um Verzeihung
bitten. Sind es oder sind es nicht?
Ich frage mein Gehirn.
Sind die aus dem...
Tipp, tipp, tipp. Natürlich hast du recht.
Österreicher.
Ja. Deutschsprachig, wollte ich sagen.
JJ und MS, JJ und MS mit mehrere.
Mhm. Es klingt wie immer, jeder Song klingt so ein bisschen gleich am Ende auch, muss man sagen. Klingt dabei aber schön. So, das ist was, das geht gut rein.
Ist aber auch nicht leicht verdaulich, aber nee. Aufgrund der Dichte und der vielen verschiedenen Stimmungen, ganz toll, muss ich sagen. Also wirklich eine tolle Band die auch nach wie vor noch nicht so richtig Beachtung gefunden haben. Müssten viel mehr Leute hören.
Das ist, finde ich, so ein Album oder so eine Mucke, das gucke ich mir live sehr gerne an. Da freue ich mich darauf, wenn es bald mal wieder losgeht mit Konzerten und Harakiri for the Sky in Berlin wieder in einem kleinen Club Station machen. Da komme ich in die richtige Stimmung für sowas. Zu Hause lege ich das auch nicht regelmäßig auf. aber dennoch gutes Album. Für Leute, die auf diese Mucke Post-Black-Metal stehen, ist das auf jeden Fall was und eine Band, die auch mehr Beachtung verdient hat, wie du schon sagtest. Eine Band, die ebenfalls mehr...
Ja, aber das kann man, also ich finde trotzdem, das kann man sich wenigstens auf Platte anhören. Es gibt ja Bands, die kann man sich nicht auf Platte hören. Mhm. Genau, die man nur live hören möchte, aber das kann man sich ziemlich gut sogar anhören.
Es sind tatsächlich Songs, auch wenn alles sehr ähnlich klingt. Man merkt, wenn ein Stück vorbei ist und das nächste beginnt und hat sein Auf und Ab. Und Empyreum ist doch deine Band.
Was heißt denn meine Band? Ich habe doch schon alles gesagt zu Empyreum. Ich habe schon das Interview gemacht mit Ulf Theodor. Und was soll ich jetzt noch sagen zu dem Album, außer in absoluten Lobeshymnen auszubrechen? Jetzt sag du doch mal was dazu.
Ich sag dazu, dass es sehr schön gemacht ist, sehr folkloristisch, sehr poetisch. Aber ich mag Vision Bleak lieber, wenn ich mich entscheiden müsste.
Was anderes.
Ja, schon. Ja, weil er halt so viel verschiedene Mucke macht, was auch super ist. Aber wenn ich mich für eins seiner Projekte entscheiden müsste oder die Wahl habe, ich würde eher The Vision Bleak auflegen. Empyreum ist mir zu poetisch verkopft am Ende des Tages. Aber es ist sehr schön, es regt zum Träumen an. Es ist schöne Naturmystik, die da vertont wird. Es ist schön und wichtig, dass es Empyreum gibt. So.
Und zwei fantastische Sänger, also sowohl Markus als auch Thomas Helm. Die beiden Gegensätze, die das so intonieren, ich meine, ganz ehrlich, besseren Folk, Extrem, Black Metal in Deutschland gibt es nicht und gab es auch lange Zeit nicht.
Dann umso schöner, dass sie mit einem neuen Album endlich wieder da sind.
Ja, und du musst dir mal überlegen, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, Markus, ewig, ja. Ja, natürlich, er hat angefangen damit, seitdem er 13 ist. Und das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Er war der Grundstein dafür, dass es Prophecy gibt, also das Label, auf dem viele andere tolle Bands veröffentlicht worden sind. Und dass er nach all diesen Jahren immer noch den Drive hat, solche tollen Alben zu machen, so inspiriert ist, so inspirierend ist, so viele lyrische und auch musikalische Ideen ineinander verwebt, naturmystisch, Kälte, Wärme, dass das möglich ist, diese ganze Stimmung in einem Album einzufangen und das ist, also immer wenn ich es höre und wenn ich auch alte Sachen höre, finde ich, dass die Qualität seiner Sachen einfach nie schwankt. Also zu der Zeit, zu der es erschienen ist, war es immer das Beste, was es gerade gab. Mhm. Und das, finde ich, ist mit Über den Sternen genau der Fall. Mit aus dem Bereich jetzt schon das beste Album 21. Das ist so geil. Immer nur alte Männer legen sich schon im Januar, Februar fest, um dann im Dezember zu sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das Album von XY, was gerade rauskam, ist viel besser. Ich bin der größte Fan. Nein, das stimmt aber nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Empyreum, wirklich tolle Band.
Der Kampf um das beste Death-Metal-Album steht ja auch noch aus. So, Asphyx haben wir schon gut vorgelegt. Jetzt kommt aber noch The Crown. Jetzt kommt noch Cannibal Corpse. Da steht uns auch noch einiges
im Laufe des Jahres.
Memoriam, richtig.
Ist auch richtig geil.
Ja, aber nicht so gut wie Asphyx und The Crown im Vergleich, meine ich. Aber
ja, da kommt ja noch, halt da, hoch. Ja, da kommt ja noch ein bisschen was dieses Jahr. Also, richtig. Ich sag mal,
wir haben erst Februar.
Es kommt, genau, da würde ich noch nicht unbedingt mein Urteil abgeben, weil es kommt noch eine neue Carcass.
Ach was, das wusste ich nicht. Dieses Jahr noch.
Wie, das weißt du nicht? Ich dachte, du bist Heavy-Metal-Journalist.
Ja, aber ich merke mir ja nicht alles. Ich schreibe das auf und dann vergesse ich
es. Liest du etwa nicht meine Notizen? Ja, ja, das ist... habe ich jetzt was erzählt, was ich nicht erzählen sollte?
Nee, jetzt wo ich drüber nachdenke, kann es sein, dass ich auch irgendwas überlesen habe, dass sie... Ich glaube, sie haben Ende letzten Jahres noch eine EP veröffentlicht.
Sogar, genau, eigentlich wollten sie das Album, glaube ich, schon rausbringen. Ja, ja. Doch. Ich glaube, so pandemiebedingt wollten sie schon das neue Album rausbringen. Das hat dann haben sie es irgendwie geschoben. Das soll aber auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Oder vielleicht hast du es auch bei mir nur gelesen, Vorfreude auf.
Kann auch sein. Nein, stimmt schon. Diese EP kam und damit haben sie das Album auch schon angekündigt oder angedeutet, dass da was kommt. Und ja, nee, dieses Jahr geht noch einiges. Das Jahr kann nicht so schlecht werden mit den Dingen, also, die noch am Horizont stehen.
Es kann auf gar keinen Fall so schlecht werden, wie wir es gerne hätten, dass es schlecht wird.
Hätten wir es denn gerne, um was zum darüber reden zu haben?
Ja, also wenn ich das Geheule der Leute da draußen so höre, dann, so, ja. Ja, ich meine, klar wird's scheiße in vielen Belangen und ist auch noch scheiße in vielen Belangen, aber es kommen, also um sich an der Musik so ein bisschen irgendwie zu erfreuen, glaube ich, dass da dieses Jahr bessere Alben rauskommen werden als letztes Jahr.
Womöglich. Und auch das letzte Jahr war ja auch nicht nur schlecht, darf man ja auch nicht so sagen. Da gab's ja auch Paradise Lost, da gab's Nightwish, da gab's ja auch einige Highlights.
Killer Be Killed gab es letztes Jahr, meine absolute Überraschung des Jahres.
Stimmt, dein Album des Jahres.
Richtig.
Sogar im Rückblick, wenn ich.
Ah, hier, Gojira kommt doch jetzt auch nur das Album. Richtig geil. Ja.
Orden Ogan, für die Menschen, die Melodie mögen, um das auch mal in den Raum geworfen zu haben.
Du merkst schon den Unterschied, als dass wir, wenn wir abends sprechen, im Vergleich zum Vormittags, Mittags, dass wir viel mehr Unsinn reden und auch Zeugs erzählen, was wir eigentlich erst im nächsten Podcast erzählen wollten.
Man gerät mehr ins Plaudern. Man hat ja auch
Zeit. Ist das nicht schön?
Keine Meetings, ein halbes Bier im Kopf, die Kinder im Bett.
Einen halben Kasten Bier im Kopf. Da wollen wir doch noch... Apropos halben Kasten Bier im Kopf. Soll ich jetzt den Gast ankündigen?
Komm, sag den Gast an.
Jetzt muss ich erstmal... Ich habe zwei Seiten Notizen zu dem Gast gemacht und
dann lehne ich mich mal zurück.
Da weiß ich gar nicht. Doch, ich fange mit der Überleitung Bier an. Während du gerade dein Bier trinkst, der Mann, den ich interviewt habe zu einem Private, Intimate, Trash, Super Talk, ist ein Köpenicker Urgestein. Nicht Berlin, ein Köpenicker Urgestein. Er ist als Köpenicker geboren. Er ist in Köpenick geblieben und er wird, wer weiß, was in Köpenick noch passieren wird. Alle Festivals dieses Jahr werden in Köpenick stattfinden, weil Köpenick die kleinste Inzidenz hat von allen. Er hilft aus, er spielt, er entrepreniert bei einer Band, die auf den Namen Turbo Bier hört. Genau, hört heißt es. Er hat den Bass gehalten oder er hält den Bass. Er hat gehalten, sag ich mal. Er hat den Bass gehalten bei einer Band namens WBTBWB. We Butter the Bread with Butter. Auch sogenannt die Butterbrote. Er ist der beste Falco-Cover-Spezialist. Alles nachzuhören auf den einschlägigen Kanälen. Er ist der grandioseste Berlin-Metal- TV-Moderator gewesen, hat die tollsten Interviews bei uns am schwarzen Teppich beim Metalhammer Award geführt. Er ist ein Bierfluencer vor dem Herrn und wird demnächst mit einer neuen Band, Projekt, Supergroup an den Start gehen, namens Countess. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, allein das Logo dieser Band lohnt sich anzuschauen. Man kann das Logo fast hören. Er hört auf den bürgerlichen Namen, aber ich glaube auch das ist nur ein Künstlername, Axel Goldmann, besser bekannt als Axel 1, ach nein, Axel 1, ach nein, Axel 1, so wie ich ihn nennen durfte. Ich freue mich wirklich drauf, was er zwischen den 7 Bieren, die er getrunken hat, zu erzählen hat. So, liebe Freunde und Feinde des Mettlehammer Podcast, willkommen bei der nächsten Sendung. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast aus Berlin zugeschaltet, und zwar der Mann ist ein Multitasking-Megatalent. Er hat bei diversen Bands gespielt, unter anderem bei den Butterbroten. Er ist als Solokünstler unterwegs. Er covert mit Vorliebe alte Pop-Hymnen oder Schlager. Er ist Moderator gewesen, immer noch, das klären wir gleich, bei Berlin Metal TV. Er ist Podcaster, Promoter, Influencer, Biertrinker und ich weiß nicht noch alles, was alles noch. Sagt herzlich willkommen, Axel One aus Berlin. Hallo, Axel.
Ich grüße dich ganz lieb, Zacke.
Ich freue mich, dass du da... Was?
Ich fand es stark. Also so viel hätte ich mir selber nicht mal zugedichtet, was ich alles hätte werden können. Wenn meine Mutter das hört, dann wird sie vielleicht stolz sein.
Ich hätte noch ein paar andere Sachen auf Lager gehabt, aber das klären wir alles später. Und ich freue mich, dass du dabei bist, und zwar nach den vielen Gästen, die wir schon hatten, von oben nach unten. Jetzt mal so ein, ich würde sagen, ein schillerndes Szene-Original aus Berlin. Aus Berlin kommend, immer in Berlin geblieben, so ein bisschen durch die Republik pendelnd, aber Berlin ist deine Heimat gewesen, ist sie immer noch. Du bist so Ur-Berliner. Erzähl doch mal was über deine Lieblingsstadt.
Das würde ja implizieren, dass Berlin meine Lieblingsstadt ist.
Ja, ne? Davon gehe ich aus.
Ja, na, das ist aber so, als Köpenicker, also ich bin in Berlin-Köpenick geboren, und Köpenick ist zwar der größte Berliner Bezirk, aber in Berlin dann doch eher so der verachtete Bezirk irgendwie, so, weil es so weit draußen ist. Ja. Und deswegen hat sich der gemeine Köpenicker auch der Tatsache einfach angenommen, dass Köpenick mehr oder weniger ein eigenes Königreich ist. So, also ich sehe mich nicht als Berliner, sondern als Köpenicker. So, deswegen würde ich eher sagen, ich kann dir viel über Köpenick erzählen, und die wahrscheinlich eigentlich nur Vorteile von Köpenick könnte ich darüber berichten. Berlin nehme ich einfach so als beiläufige Stadt hin. Es gibt Berlin zusätzlich zu Köpenick. So, ich fahre ein paar S-Bahn-Stationen und bin dann in Berlin, aber ansonsten hausiere ich in Köpenick und finde es hier eigentlich auch ganz schön. Und Köpenick bleibt der schönste Köpenicker Bezirk. Es bleibt der schönste Berliner Bezirk. Übrigens auch der mit den niedrigsten Corona-Fällen.
Wir sind hier die
Vorbilder. Derzeit, ja.
Ja, weil bei euch wahrscheinlich die Haustüren vernagelt wurden. So wie in Wuhan.
Ja, aber wahrscheinlich können sich auch mal die Podcast-ZuhörerInnen darauf einstellen, dass wahrscheinlich die ersten Festivals 2021, wenn sie stattfinden sollten, dann in Köpenick stattfinden, weil hier einfach alles safe ist. Also kommt schon mal, beantragt schon mal euer Visum hier bei mir. Ich heiße euch herzlich willkommen in Köpenick und zum Metalhammer Paradise im November in Köpenick.
Ah, da könnte ich mich ja schon mal drauf einschließen, also schießen. Da übernachte ich einfach bei dir und dann schaue ich mir Köpenick einfach mal von innen an. Aber jetzt mal Spaß beiseite, haha. So in der Berliner Szene warst du ja, so kenne ich dich halt. Wir haben uns ja eigentlich mit umgedrehten Rollen kennengelernt. Du hast mir dumme Fragen gestellt vor einiger Zeit mal im Zuge des Metalhammer Awards. Und jetzt stelle ich dir dumme Fragen. Das finde ich eigentlich auch sehr charmant. Ich bin
wieder dran erinnert, ne? Wann war das Metalhammer Awards? 2013 oder 2014? Oder schon 7, 8 Jahre her?
Ja, du hast es, glaube ich, sogar 2 oder 3-mal gemacht. Also das letzte war, was ich gesehen habe, war 2016. Da hast du nur alle anderen gefragt, nur mich nicht.
War ich 2016 überhaupt da? Ich glaube, da waren nur die Kollegen stellvertretend für mich.
Nee, du musst 2016. Ja? Ja, da hast du mit den Bulls. Ah, nee, warte mal. Du musstest hier zum Bierfest nach München und du hast dem Bulls-Typen die Abmoderation sprechen lassen. Nee, Romano hast du die Abmoderation sprechen lassen.
Genau, ja, genau. Genau. Dann war es 2015 war vorher dann. Genau, Romano, der Metal-Kutten-Mann aus Köpenick, der hat für mich übernommen. Ich sende dann schon noch Leute von hier aus irgendwie. So, wir bleiben alle so untereinander.
Aber jetzt sag mir doch mal, also Köpenick, schön in Berlin. Wie bist du denn? Also über dich erfährt man ja nur so, wenn man versucht zu recherchieren, so das aktuelle Geschehen plus die letzten 10, 15 Jahre, sage ich jetzt mal. Ich muss mal ein bisschen was aus dir rausquetschen, was so wie bist du aufgewachsen, deine Kindheit angeht, und warum bist du eigentlich mit Metal in Kontakt gekommen?
Also ich bin wohlbehütet aufgewachsen, ich bin Lehrerkind. Ich bin hier wirklich ganz, ganz, ganz wohl gesittet groß geworden, aber jetzt um, wie bin ich mit Metal in Kontakt gekommen? Meine Mutter hatte Austauschprogramme mit amerikanischen Lehrern und amerikanischen Schülern. Und deswegen konnte ich relativ früh im Alter von 9 Jahren, 1999, nach Amerika reisen. Bin dort mit meinen Eltern von San Francisco über Reno, Las Vegas nach Los Angeles gefahren, einen Monat lang. Mhm. Und wir haben tatsächlich die ganze Zeit die Herzeleid von Rammstein gehört. Mhm. Und das war für mich damals so der mehr oder weniger Einstieg in harte Musik irgendwie. Also ich glaube noch die Reich und Sexy 1 von Toten Hosen lief auch noch. Und zu dem Zeitpunkt kam auch, glaube ich, It's My Life von Bon Jovi raus. So, also ich bin nicht mit der guten Slippery When Wet groß geworden, sondern dann eher mit dem Kracher, mit It's My Life, wow, wow. Das war dann so der Einstieg und das hatte ich gestern erst einer Freundin erzählt, da bin ich im Ferienlager gewesen, da hatte ich einen Betreuer, der hat Gitarre gespielt irgendwie, da muss ich, weiß ich nicht, 10, 11 gewesen sein. Und das hat mich damals dann so begeistert. Da habe ich gesagt, gut, jetzt möchte ich aber auch Gitarre spielen können, ich möchte auch das lernen. So, und dann habe ich mich mit 11 dazu mehr oder weniger selbst verordnet verdonnern lassen, Gitarre zu lernen, habe das dann aber nicht gemacht. Mhm. Und habe dann halt irgendwie mit 12 oder 13 angefangen, mir Gitarre selber beizubringen und habe dann angefangen, Punk zu machen. Und Punk war mir aber relativ schnell zu einfach. Und kannst dir ja vorstellen, dass ich ein sehr geskillter Typ bin.
Ja, sowieso.
Nee, aber kennst du auf Viva 2 lief damals Hell's Kitchen?
Ja, klar.
Und da gab es dann halt irgendwie so, was lief denn da? So Morbid Angel oder hier Exodus Wars My Shepherd. Fand ich stark. Was waren das von Morbid Angel? Blessed Are the Sick. Und das fand ich einfach alles so krass. Und ich konnte das einfach nicht nachvollziehen, dass da halt irgendwelche Frauen durch brennende Pentagramme gezerrt werden. Und das hat mich halt irgendwie begeistert. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt aber Metal. So, und ich habe natürlich auch immer den Metal-Hammer gelesen.
Ja, das ist ja eine Ehre, würde ich mal sagen. Aber da, jetzt komme ich auch so, jetzt verstehe ich auch so langsam, warum du so, ich sag mal so als Persönlichkeit und als Musiker und als dem, was du da alles machst, warum du so eine große Mischung anbietest, sage ich mal.
Warum? Weil ich Lehrereltern habe?
Nein, nicht weil du, nee, weil du Lehrereltern hast, deswegen bist du so, sage ich mal, so gut am Wort. Glaube ich, ganz ehrlich, weil du wahrscheinlich viel gelesen hast und auch trotz aufgrund der Lehrereltern viel auch lernen musstest. Und dieser, ich sag mal, dieser ewige, Streit will ich jetzt nicht nennen, aber diese ewige Spannung zwischen ich will das, ich will dies nicht, das ist ja bei Lehrereltern immer besonders ausgeprägt, dass sie dann sich so um ihre Kinder mehr kümmern als vielleicht als andere Eltern. Und ich glaube, dass das deswegen dazu geführt hat, dass du ja nicht auf den Kopf gefallen bist.
Ja, das schmeichelt mir sehr. Grüße gehen raus an meine Mutter und an meinen Vater natürlich.
Ja, nee, aber ganz ehrlich, also deswegen, also du weißt, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, weil mit der Mischung, mit der Mischung meine ich, also du hast ja auch bei einer Band gespielt, die einfach, sag ich mal, alles durchkreuzt hat, weißt du?
Du meinst jetzt Butter? Also,
von Morbid Angel bis hin zu Lady Gaga, sage ich jetzt mal, einfach mal alles so durch. Und das zeigt ja schon, das zeigt auch so ein bisschen den Teil eurer Persönlichkeit, warum ihr das so macht.
Das kann sein. Also bei Butter bin ich ja auch nur reingerutscht, aber vielleicht hat es mich unterschwellig begeistert, ja.
Aber bei Butter bin ich nur so reingerutscht. Aber du führst das ja auch so, ich meine, du führst es ja auch so weiter. Wenn ich jetzt sehe, dass du in den letzten Jahren hast du ja die Falco-Cover-Version zum Beispiel eingespielt und dann hast du auch Was verdammt, ich lieb dich? Eingespielt, genau. So, ich sag mal, dein Interesse daran, so was komplett Genrefremdes in ein neues Genre zu hieven.
Ja, das liegt halt auch vorrangig daran, dass fernab davon, dass ich großer Falco-Fan bin oder halt auch Matthias Reim, finde ich ganz grandiosen Künstler, das sind halt alles Lieder, die ich halt auch trotzdem in der Kindheit gehört habe und so. Und wenn man dann halt irgendwie nebenbei Gitarre spielt, dann hat man ja irgendwie so den Metal dann irgendwie so in sich drinne oder den Punk oder irgendwie sowas. Und wenn man das mitspielt, spielt man halt nicht irgendwie die Akkorde stupide runter, sondern probiert das halt in so ein Gewand zu hieven irgendwie. Und ich wollte halt einfach die Lieder, die ich früher als Kind sowieso schon wollte ich dann halt einfach in Metal haben. So. Das sind vielleicht so die zwei Seiten. Ja.
Welche Lieder kommen da noch?
Oder ich hab eine große, große PDF-Datei mit vielen Songs, die ich gerne machen würde. Weiß ich nicht, Falco, ich würde auch gerne mal eine ganze Falco-EP machen. So, ehrlich gesagt, kann ich es dir nicht so genau sagen. Das kommt dann halt immer so spontan, wie es sich ergibt irgendwie. Und was man dann halt auch eventuell für einen Produzenten findet, der dann auch mal sagt irgendwie, ach ja, da habe ich ja Bock drauf irgendwie. So ist er halt meistens irgendwie immer mit einer anderen Person zusammen. So aktuell kann man ja vielleicht sagen, bin ich im Austausch mit Daniel Hanes von Eskimo Callboy. Da wollen wir auch mal einen kleinen internationalen Hit zusammen covern. Mhm. Also es bleibt vielleicht jetzt nicht nur bei deutschen oder Austropop-Songs, sondern vielleicht wird es auch mal international.
Du brauchst keine Geheimnisse vor uns zu haben. Du kannst uns ruhig alles erzählen.
Girls Just Wanna Have Fun ist in der Andenke.
Cyndi Lauper.
Richtig.
Girls Just Wanna Have Fun. Interessant. Ich versuche mir vorzustellen, wie das klingen könnte, aber interessant. Nochmal zurück kurz zu Falco. Was fasziniert dich denn so an Falco?
Es ist schwierig. Meine Mutter war großer Falco-Fan und ich habe es halt als Kind einfach schon in die Wiege gelegt bekommen. Hasse ich immer, wenn das Leute sagen. Ne? Aber ich habe es halt einfach immer gehört und irgendwann, wenn sich so eine wenn sich so eigene Charakterzüge in der Entwicklung seiner selbst irgendwie rauskristallisieren, dann probiert man sich ja zu vergleichen. Und ich dachte halt auch immer irgendwie so, vielleicht so theatralisch gesagt, so, ich bin auch so ein Unverstandener irgendwie. Falco war ja auch so unverstanden. Und außerdem war er halt einfach ein großer Sprachkünstler. Also ich bin ja sehr begeistert davon, wie er halt auch Englisch, Deutsch und teilweise Französisch einfach miteinander kombiniert. Und mir macht Sprache selber sehr viel Spaß. Also man kann so viel damit machen und ich finde, er hat das zu einer Zeit, wo ich nicht gelebt habe, auf ein Level gehievt, wo es, das war halt internationale Weltklasse. Ne? Ist ja bis heute auch mit Rock Me Amadeus der einzige deutschsprachige Hit in den amerikanischen Billboard-Charts auf 1. So, es hat ja danach keiner mehr deutschsprachig geschafft. Und ich glaube, vor allen Dingen die Sprache und das Auftreten von ihm, dieses Arrogante, was ja eigentlich auch nur ein Selbstschutz war, würde ich sagen, hat mich dann doch schon begeistert. So. Outfit-technisch war ich jetzt nicht bei ihm, aber so der Rest war schon ganz nice.
Drogentechnisch?
Ja, auch ganz toll. Ganz große Klasse, gibt von mir 10 von 10 Punkten auf der Drogenskala.
Stimmt, du hast recht. Ich glaube, Nena war mit dem englischsprachigen Hit 99 Red Balloons in den amerikanischen Charts, nicht mit 99 Luftballons. Und selbst Rammstein haben es ja nie geschafft, mit einem deutschsprachigen Song die US-Charts zu knacken. Die haben es ja mal mit englischen Versionen versucht, von Ich Will unter anderem. Aber das hat auch nicht geklappt.
Wir sind gespannt, wer der Nachfolger sein wird, falls es jemals einen gibt.
Ich würde nicht darauf wetten, dass das jemals möglich sein könnte.
Ich gebe mir Mühe, falls dein Blick das sagen sollte.
Mist, du siehst ja meinen Blick, ich sitze doch schon extra im Gegenlicht. Aber wenn du sowas machst, ich habe das ja gesehen, das ist auf allen Plattformen, du hast die Coverversion eingespielt. Unter uns, da verfolgst du doch mehr so ein Ziel für dich. Also ich sag mal so, es ist so Idealismus, sowas einzuspielen, weil rein wirtschaftlich gesehen bringt das ja gar nichts.
Richtig, ja, nee, das ist idealistisch. Also ich, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe das mal in einem Interview gehört, irgendwie, da ging es um Lady Gaga Cover, da hat die Band dann gesagt, irgendwie, ja, wir fanden den Song schon ganz gut, aber wir waren der Meinung, wir könnten ihn besser machen. Ja. So, da dachte ich halt auch so, uff, schwierig. Also gerade bei Lady Gaga irgendwie so, kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich finde Lady Gaga ganz toll, aber ja, also das denke ich jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht irgendwie so, ich habe Out of the Dark gehört und denke, ich kann das besser machen, sondern das ist wirklich, ich hätte es halt einfach gerne so gehört, wie ich es gerne hören würde. So, das ist halt das Ding. Und natürlich probiere ich das halt irgendwie so gut wie möglich zu machen. Irgendwie. Ich hatte da, wie gesagt, das möchte ich auch nicht außen vor lassen, immer tolle Unterstützung von guten Produzenten. Und ja, aber es ist ja auch einfach für mich gut irgendwie nebenbei, dass er auch so der kleine Falco Seitenhieb, ne, der war ja früher, bevor er Falco geworden ist, war er ja auch nur im Hintergrund der Bassist, der irgendwas gemacht hat und für den sich keiner interessiert hat. Ich sage jetzt nicht, dass sich keiner für mich interessiert, aber ich wollte halt auch einfach Sachen machen, wo ich was machen kann. Also so, das Band ist halt ein großes Kollektiv. Da wird zusammengearbeitet und ich kann mich jetzt in einer Band, jetzt bei Butter oder Plazenta oder was weiß ich wo, kann ich nicht immer sagen so, hey, Leute, ich habe jetzt aber auch mal Lust, mit Plazenta Falco zu covern. So, dann sagen die anderen, ja, das ist ja schön und gut, dass du das machen möchtest, aber das kannst du alleine machen. Ja. So, und so ist es dann halt auch so. Ne? Als Band ist man halt ein Kollektiv und als Solokünstler kann ich halt sagen, da habe ich jetzt Lust drauf und das mache ich jetzt so. Ja. Und deswegen ist es halt auch ganz gut, weil da kann ich mir halt einfach Zeit lassen. So. So, ich habe nach Matthias Reim habe ich gesagt, so, das nächste Cover dauert jetzt aber kein Jahr, habe ich auch eingehalten, es waren dann 4.
Okay, außerdem, ich meine, ich interessiere mich doch für dich, deswegen, es interessiert sich niemand für dich, also ich interessiere mich für dich und nochmal zurückzukommen, ist, ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute sagen, so, das, was andere schon mal geleistet haben, das kann ich ja besser, das ist immer schwierig, weil das, was ja, ich sag mal, das Stück ist geschrieben, es ist aufgenommen, es ist veröffentlicht, das ist ja genau das, was der Künstler wollte und das kann man nicht besser machen, also,
richtig, ja,
das ist Unsinn.
Ja, also mit der Attitüde gehe ich da auch nicht ran. Also das würde den Künstlern ja auch überhaupt keinen Respekt zollen, wenn ich sage. Also lieb und nett, dass ihr mir den Song jetzt schon geschrieben habt und veröffentlicht habt, aber ich mache das jetzt nochmal in gut, ihr Idioten.
Genau, auch wenn ihr dafür die Tantiemen bekommt, egal. Bist du denn auch so ein Typ, der sich so viele Coverversionen anderer Künstler anhört?
Sehr, natürlich. Ich finde das super interessant. Also gerade bei vielen Sachen, wo ich mich auch nicht rantraue, da zähle ich jetzt zum Beispiel mal Nina Hagen mit, du hast den Farbfilm vergessen. Ja. Also ich habe den auch schon mal vergessen, aber den Song, du hast den Farbfilm vergessen, finde ich es super schwierig, da irgendwie was draus zu machen. Da haben Radio Havanna dann tatsächlich aber eine ganz tolle Version draus gemacht. Schon mehr Deutschrock, Punkrock, aber Ich höre mir super viel davon an. Ich finde das sehr interessant. Also ihr habt ja auch damals zum schwarzen Album eine komplette Cover-CD machen lassen, ne? Mit Cajon zum Beispiel und so. Und da, ich finde es immer wieder interessant, mit was für verschiedenen Ansätzen Musikern an die Songs rangehen, was die als Merkmale der Songs raushören, auf die sie sich fokussieren und so. Weil es kann ja, es gibt da Sachen irgendwie so, die Leute, die sich dann halt irgendwie bei der Lead-Gitarre auf ein Keyboard einschießen und umgekehrt und wie man das halt irgendwie umsetzen kann. Ich finde das immer sehr interessant.
Ich liebe ja auch Coverversionen. Ich schaue auch immer so, ich vergleiche immer Original, Band, die covert, etc. Und wenn man so, ich meine, du bist ja Musiker und wenn man, eigentlich ist es ja gar nicht so einfach, eine Coverversion zu machen. Alle sagen immer so, ja, dann spielt ihr das halt mal nach. Man darf ja rein rechtlich die Tonfolge nicht verändern und genau. Dann könnte ja der Urheber der Coverversion, also der Songs, könnte dich ja verklagen, weil du seine Coverversion wie so gummimäßig verformt hast. Das ist ja alles gar nicht so einfach, wenn man sagt, ich spiele mal eine Coverversion.
Voll, ja. Und da bin ich zum Beispiel sehr zufrieden, dass Matthias Reim tatsächlich dann irgendwann auf das Cover aufmerksam geworden ist und das geliked und repostet hat. So. Da, also ihm habe ich zum Beispiel nicht ans Bein gepinkelt. Bei Falco kann ich es nicht sagen. Und Haftbefehl hat sich auch damals gefreut, dass er das Haftbefehl-Cover habt ihr damals im Metal Hammer sogar gepostet. Und da hat sich der gute Kollege Haftbefehl dann drüber gefreut, dass er es jetzt mal fernab von der Juice und vom Backspin und von 16 Bars irgendwie so in Metal Hammer geschafft hat, als Haftbefehl.
So, und deswegen, gut, wo du es sagst gerade, das hatte ich heute Morgen gelesen, wo wir beim Thema Haftbefehl sind, er schafft es jetzt auch in diesem Podcast. Haftbefehl hat heute bekannt gegeben, jetzt halte ich fest, dass er dieses Jahr das schwarze Album rausbringt. Und wie du weißt, hat das Metallica-Album, das schwarze Album, wie es ja alle nennen, dieses Jahr Jubiläum. Ist das nicht witzig?
Stimmt, 30-jähriges, ne?
Ja, aber ist es nicht. Aber glaubst du, dass Haftbefehl weiß, A, wer Metallica ist und B, dass das schwarze Album vor 30 Jahren kommt, wenn er überhaupt weiß, dass die ein schwarzes Album hatten?
Weiß ich, ich mag den guten Baba Haft jetzt auch nicht denunzieren und sagen, er weiß es nicht.
Doch.
Er wird schon sagen irgendwie so, ja, das sind so Rocker aus Amerika, sie haben gute Metal-Musik gemacht, ich weiß es nicht. Ich habe Haftbefehl ja schon mal betreut, deswegen weiß ich, dass er ein netter Kerl ist. Mhm. Ich denke nicht, dass er weiß, dass das schwarze Album 30-jähriges Jubiläum feiert und ich denke auch nicht, dass er sich da irgendwelche Gedanken bezüglich seines Albums dazu gemacht hat. Aber hey, es ist ja allseits bekannt, dass Hip-Hop-Künstler gerade deutschsprachiger Natur sich gerne mal bei irgendwelchen Metal-Bands bedienen. Wenn wir jetzt mal Bushido. Auf Bushido und Dimmu Borgir gucken oder so. Obwohl Bushido hat auch bei Children of Bodom irgendwann mal geklaut, bin ich der Meinung. Ich glaube bei Downfall oder so.
Und deswegen heißt ja das Album nach dem Klau-Album von Bushido Heavy Metal Payback.
Hieß das dann so?
Mhm.
Stark. Das, ja, gut, jetzt hast du mich aus meiner journalistischen Komfortzone rausgezogen.
Das ist ein Insider. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, ein Insider. Aber schau es nochmal nach.
Nee, geil. Aber um den Satz zu Ende zu bringen, vielleicht ist es ja jetzt so wirklich so, dass Haftbefehl mit ein paar Samples von, weil Kid Rock hat das ja auch dann schon gemacht, keine Ahnung, vielleicht kommt ja ein ganz sentimentales Nothing Else Matters von Haftbefehl.
Mit Till Lindemann am Gesang, das wäre doch was Schönes. Was ich so ein bisschen befreiend finde, ist, dass man mit dir auch nicht nur über Metal reden kann, sondern auch über andere Dinge. Also über andere Musikrichtungen und andere Bands, weil du ja auch selbst gesagt hast mal, wie du schon vorhin gesagt hast, dass du Lady Gaga ja liebst und das Metal, das hast du, Originalzitat, Metal ist nicht das A und O dieser Welt.
Ja, also Metal ist schon für mich so dann doch das Wichtigste an Musikrichtungen, also wenn es um irgendwas geht, aber Musik im Allgemeinen, ich mag halt einfach Musik, ich höre gerne Musik und ich muss auch wirklich sagen, na gut, also Techno und Elektro haben mich jetzt noch nie so wirklich gecatcht, aber ansonsten, wenn Musik gut ist, dann ist Musik gut und dann muss es halt nicht zwangsläufig eine harte Gitarre sein. So, da bin ich halt vollkommen
offen. Same hier, ja, bei mir auch. Aber dann lass uns doch mal über was sprechen, was du nicht magst. Sag mal ein Album, eine Band, die du überhaupt nicht abkannst.
Überhaupt nicht abkann. Schwierig. Weil nicht abkann nicht, aber ich hatte es letztens erst wieder mit einem guten Freund die Beatles-Stones-Diskussion. Oh. Und da muss ich halt einfach gestehen, dass ich an die Stones nie rangekommen bin. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass ich die Stones nicht abkann. Mhm. Das wäre jetzt was, was ich überhaupt nicht abkann, weiß ich nicht.
Was dich nicht an interessiert, Udo. Aber.
An Udo bin ich noch nie rangekommen.
Wie Udo? Udo Lindenberg?
Udo Dirkschneider.
Also
Udo.
Ich dachte, wirklich nicht?
Nee, leider nicht. Also toller Typ, habe ich ja auch bei euch bei den Metal Hammer Awards mal getroffen. Der hat auch, glaube ich, mal eine Abmoderation für uns gemacht. Also persönlich so, als neckischer kleiner Mann, lustige Stimme, lebensfroh, finde ich toll, aber musikalisch, uff, schwierig. Weiß nicht, vielleicht noch, Sabaton ist dann vielleicht doch noch ein Thema, wo ich, da würde ich nicht so schnell in Panzer einsteigen und mit denen über die sieben Berge fahren. Ad hoc fällt mir gerade dann nichts ein. Ich wollte gerade sagen, ich gucke mal in mein Handy und sag dir, was ich nicht mag, aber ich habe nur auf meinem Handy, was ich mag.
Achso, okay, ja, das logischerweise. Aber apropos Udo, warst du bei dem Metal Hammer Award dabei, als er diesen den Legenden Award bekommen hat und aber 10 Minuten vorher ins Shuttle gestiegen ist, weil er sauer war, dass er in der anderen Kategorie nichts gewonnen hatte? Und wir haben ihn anmoderiert, er sollte auf die Bühne kommen und es kam nicht. Also so Nebel kam, aber er kam nicht. Er kam.
Also ich war da, aber kann ich mich nicht dran erinnern. Aber finde ich stark.
Er war schon im Hotel. Er kam nicht. Und dann haben wir so, war das der Alex von Eisbrecher und ich, so eine peinliche Abmoderation irgendwie hingelegt. Und auf zum nächsten Punkt. Das war schon, er war ja, also es sollte ja eine Überraschung sein. Und er war ja genau deswegen eigentlich da. Aber wir hatten weder ihn noch das Management informiert, weil es einfach, das war das erste Mal, dass wir es geschafft hatten, den Künstler da zu haben. Ohne dass überhaupt irgendjemand wusste, dass er einen Preis bekommt. Und dann ist er gefahren, kurz vor Verleihung.
Ja, ach schade, dass die Technik da noch nicht so weit war, dass ihr ihn vielleicht als Hologramm hättet einblenden können oder so.
Ja, oder?
Aber stark wäre gewesen, wenn er halt trotzdem dann irgendwie aus dem Nebel auferstiegen wäre. Aber ja, nee, ärgerlich. Ja, wusste nicht, dass er so eine kleine eingeschnappte Leberwurst ist, aber...
Wir haben das dann hat er danach bei uns auf dem Paradise gespielt auch und dann haben wir das nochmal besprochen und so und dann war auch alles wieder gut. Dann hat er den Preis auch noch bekommen und alles, aber leider nicht vor Publikum. Das war ein bisschen, für den Abend war es etwas ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, dass alle Metal Hammer Awards, bei denen ich bislang gewesen bin, waren immer ein glorreicher Abend. Ich hatte sehr viel Spaß.
Du kannst dich ja nichts erinnern. Nicht.
am nächsten Tag keine Ahnung mehr, aber der Tag selber war immer ganz, ganz piekfein, kann ich mir nicht beschweren.
Ja. Kommen wir mal dazu, dass du, wenn du dich denn nicht mit Coverversionen beschäftigst, sondern dich, sage ich mal, anderweitig musikalisch veräußerst, muss ich ja sagen, dass du immer so das moderne Extreme wählst. Und wie du schon sagst, du würdest zu Sabaton nicht in den Panzer steigen. Jetzt hast du demnächst ein neues Projekt, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist es auch, wird es auch eine richtige Band sein. Countess heißt das. Es ist auch wieder...
Richtig.
Ich durfte es netterweise vorher anhören. Es ist auch wieder schnell, extrem, sehr melodisch und, ich darf das sagen, modern.
Ja, ich denke,
jetzt darfst du was sagen.
ja, was soll man dazu großartig sagen? Es ist ja relativ schwierig dann halt auch für die Leute, die jetzt den Podcast hören.
Ist egal, wir machen die schon mal heiß.
Wir haben ja gar keine musikalische Referenz dazu. So, Vorhab, irgendwas zu sagen, ist halt, also dann würde ich es kurz runterbrechen, ist, wir sind Countess und wir sind cool. Nein, also Countess... Nein, Countess wird eine Band, also es ist ein ernsthaftes Projekt, das ist jetzt nicht nur irgendein Firlefanz nebenbei, mit tollen Musikern aus Wien, die alle schon seit Ewigkeiten in der Szene auch unterwegs sind und es ist langsam auch das Herzprojekt von mir geworden, also was anderes mag ich eigentlich fast gar nicht mehr machen, weil wir schon so lange daran planen und dann hat uns ein gewisses Wort mit C da ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Wir wollten das schon seit Ewigkeiten rausbringen. Guckst du eigentlich gerade nebenbei auf dein Handy?
Nee, ich
sehe dich.
Ich weiß, du siehst mich, ich sehe dich nicht. Nee, ich schaue, ich folge dir, also ich folge dir und ich habe gerade auf meinen Kugelschreiber geschaut.
Ja, der ist auch wirklich sehr schön.
Hier, damit du siehst, dass ich nicht lüge.
Nein, ich wollte ja nur mal einen kleinen Witz machen.
Nee, ich schaue auf meine nackten Beine.
Nein. Nee, ja, Countess, wie würdest du es denn musikalisch beschreiben? Also es ist modern, aber es hat halt irgendwie von allem irgendwas mit drin. Irgendwie, also keine Ahnung, irgendwo mal am Ende von The Harrow kann man vielleicht irgendwie eine kleine Hommage an Behemoth entdecken, aber grundsätzlich ist es vielleicht ein bisschen in Flamesig.
Genau, das ist also genau, das ist so Dark Tranquility, in Flamesig, ein bisschen Soilwork. Was ich mag, sind diese, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Es war eine Geige, es war ein Synthesizer, diese melodischen Einschübe, weißt du, diese Elemente, die Songs zu was Besonderem machen.
Genau, kann ich dir aber gleich sagen, es gibt keinen Synthesizer.
Okay. Synthesizer. Okay. Aber du weißt, was ich meine. Das
ist alles eine Geige, ja.
Okay, du weißt, was ich meine. Also das klang so ein bisschen orientalisch mal für mich oder so ein bisschen, ja, so, wie will ich das nennen? Natürlich auch so ein bisschen philharmonisch, aber das sind so kurze, schnelle, geigerische Stücke dann. Das sind die Elemente, die halt die Songs so ausmachen. Dann ist alles natürlich einigermaßen schnell. Und extrem, sage ich mal, auch für viele Leute wahrscheinlich dann wird es so sein. Und modern und ja, das, also, wo soll ich es einordnen? Also es ist auf jeden Fall Metal nach 2010.
Ja.
Definitiv.
Genau. Aber mit viel Einflüssen von vor 2010.
Genau.
So für uns, ja.
Genau, jetzt ist natürlich die Frage, also ich kenne jetzt nur die Musik und ich habe das Logo gesehen, was auch ziemlich cool ist. Jetzt ist natürlich die Band stirbt und lebt natürlich mit einem Kostüm sozusagen, weißt du, mit einer Aura, mit etwas, was sie einem Image, was sie den Leuten rüberbringen will. Wie wird das aussehen?
Naja, wir haben ja eine Violinistin, ja. Wenn ich mit Verlaub sagen darf, wahrscheinlich die beste Violinistin der Welt.
Natürlich.
Die wird es wahrscheinlich natürlich auch tragen, outfit-technisch. Und wir werden uns mit dieser Geige natürlich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um dann auf, wie nennt sich das, auf MPSen und Subway to Sally Tribute-Konzerten zu spielen, sondern... Wir werden eine reine Metalband sein mit einer schönen Violinistin und das ganze Konzept drumherum. Das ist gerade so in den finalen Zügen der Fertigstellung und wir sind jetzt auch dran, Videos zu drehen, sofern das die Corona-Hygienekonzepte zulassen und alles. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viel dazu sagen, aber ich denke mal, es wird eine Mischung aus böse und pompös. Keine Ahnung.
Das klingt gut.
Harald Glöckler mit Corpse Paint.
Ja, das klingt gut. Also das ist so, Behemoth trifft Ghost, trifft Harald Glückler.
Ja, gerne. Nehme ich so.
So ungefähr. Ja, also
ich habe das Ganze, ich habe diesem Podcast ja auch nur zugestimmt, dass wir jetzt schon mal für, wenn die Platte rauskommt, dass wir schon mal das ganze Interview und alles drumherum für den Metal Hammer zu Countess fertig haben.
Ja, das bräuchte, genau, und dann ist ja mein Problem, dann muss ich es ja wieder transkribieren und in meiner Schreibmaschine tippen. Das ist natürlich, das kannst du dann machen.
Ach, das ist nicht schlimm, das mache ich dann für dich.
Aber wann können wir denn was erwarten? Das ist natürlich auch wichtig zu wissen.
Ich denke in den nächsten
4 Jahren.
Spätestens 2 bis 3 Monaten. Nee, da ausnahmsweise nicht. Also in spätestens 3 Monaten, würde ich sagen.
Das heißt Ende Mai.
Spätestens, ja.
Okay. Dann muss ich dir jetzt nochmal eine sehr private Frage stellen.
Ja, ich will.
Gut, nächste Frage. Nee, ganz ehrlich, Axel, wovon lebst du derzeit?
Ah, da, puh. Ja, schwierig. Mal so, mal so. Also du hast es ja auch schon so angekündigt, dass ich ja auch mal als Promoter zwischenzeitlich hauptberuflich tätig war. Mhm. Das war jetzt nebenberuflich. Es gab immer wieder jetzt gerade in der Corona-Zeit Auftragsarbeiten für Musikgeschichten. Da habe ich dann mal für Labels so Musik eingesungen, gespielt, die dann in Filmen benutzt werden kann. Also das kommt niemals unter meinem Namen raus. So. Und falls das mal irgendwie in einem Film oder in einer Serie zu hören ist, dann kann man sich vielleicht denken, dass ich das bin. Aber da habe ich jetzt so Auftragsgeschichten gemacht. Und ja, also immer wieder so kleine Sachen. Und es gab ja dann halt auch mit YouTube und Twitch kann man ja auch mal hin und wieder einen kleinen Taler ergattern, aber es ist natürlich alles relativ schwierig gerade. Also so eine gewisse Überbrückungshilfe musste ich natürlich auch mal beantragen. Mhm. Und so geht es da auch aktuell jetzt, sage ich mal, erstmal weiter.
Hat das funktioniert?
Also alles, was es hat funktioniert bei mir, ja.
Okay, super.
Also dadurch, dass halt jetzt, sage ich mal, auch die letzten beiden Jahre waren jetzt, oder die letzten anderthalb waren jetzt finanziell nicht die geilsten, hätte ich das absehen können, dass ab März 2020 dass alles so wird, wie es geworden ist, dann hätte ich mir vielleicht auch im, keine Ahnung, September 2019, als die Festivalsaison vorbei gewesen ist, hätte ich dann auch gesagt, gut, dann ruhe ich mich jetzt mal nicht in Anführungszeichen auf der Kohle aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man halt irgendwie in der Festivalsaison sich irgendwie eine goldene Nase verdient. Nee, aber man konnte halt schon davon leben. Und ich bin ja auch dann davon ausgegangen, dass ich es war ja tatsächlich geplant, ab März 2020, April 2020 wieder zum Beispiel mit Turbobier unterwegs zu sein. Und da hätte man ja weiter Geld verdient. Das ist natürlich nicht so gekommen jetzt. Und da muss man dann halt jetzt schauen, wie man das halt irgendwie mit diesen ganzen Überbrückungshilfen, 75% davon. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann halt einen Vergleichsmonat hat, in dem man nichts verdient hat, weil man im Monat vorher sehr viel verdient hat.
Ja.
Da halt irgendwie zu gucken. Ja, und ich werde jetzt wahrscheinlich dann auch wieder mehr auf Twitch gehen, da Musik machen, vielleicht mal live mit den Zuschauerinnen Cover einspielen oder sowas oder zumindest die Demos dazu machen und so.
Gute Idee.
Das ist aktuell so der Plan, dass das Ganze, was ich halt irgendwie sozusagen nur als Endprodukt am Ende zur Verfügung stelle, die Leute halt mit in den Prozess mit einzubauen. Zumindest, dass man, weiß nicht, ich glaube, Leute wollen ja auch sehen, wie halt irgendwie sowas entsteht. Deswegen gibt es ja ständig Making-ofs und Behind-the-Scenes-Material und sowas. Und warum das Behind-the-Scenes-Material nicht mal halt irgendwie live machen? Vielleicht kommt, hey, liebe Zuhörerinnen, vielleicht kommen wir da ins Geschäft. mal schauen. Also es gibt viele Ideen, viele Konzepte. Es bleibt abzuwarten, wie es ja sowieso sich jetzt alles entwickelt. Vielleicht werde ich auch eine ganz große Twitch-Karriere anstreben. Man weiß es noch nicht.
Nee, das machen schon andere Leute.
Ja, ich weiß, da gibt es einige.
Aber jetzt, wo du schon auch Twitch, YouTube etc. alles genannt hast, ich sag mal, ich würde dich jetzt mal auch als Influencer bezeichnen, auf diversen Ebenen, also vor allem natürlich auch im Heavy Metal sozusagen. Warum konzentrierst du nicht all dein Schaffen darauf?
Weil das nicht ich bin. Mhm. Ich bin kein Werber.
So, nein, das heißt doch Influencer, das heißt nicht Werber. Du darfst doch nicht die Wahrheit beim Namen nennen.
Ja, okay. ich fühle das nicht so, keine Ahnung. Also klar, ich keine Ahnung, selbst meine Mutter hat das so gesagt, bist du mein Vater? Sag mal, nee, ich fühle das nicht so. Also es klingt jetzt so bescheuert. Ne? Ich bin jetzt auch nicht in so einer Comfortzone, wo ich mir ständig irgendwie aussuchen könnte, was ich machen kann. Ja. Weil bei mir läuft's ja eh. Eigentlich müsste ich halt sowieso jede Gelegenheit beim Schopfe packen und sofort halt irgendwie sagen, ja okay, hier gib mir 5.000 Taler dafür und ich mache die Werbung dafür. Klar, aber nö, das ist, keine Ahnung, du wirst es ja kennen. Wenn du kannst ja eine CD von einer Band auch nur so beurteilen, wie du es halt wirklich fühlst. Also du wirst ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist eine Mistband. Freiwillig 10 Punkte geben, nur weil du da 10.000 Euro für bekommst.
Bei uns gibt es ja nur 7 Punkte zum Glück.
Ja, okay, dann halt. Ja, dann gib doch Freiwillig mal 10, dann fallen sie aus der Wertung raus. Nein, ich will jetzt gar nicht Freiwillig fertig machen, doch will ich. Nein, aber verstehst du, was ich meine? Also ich könnte das wahrscheinlich machen, aber ich denke mal, gerade bei meinen Followerzahlen zähle ich ja, wenn dann maximal unter die Mikroinfluencer.
Ja, aber die könntest du ja aufbauen.
Könnte ich aufbauen, natürlich. Aber weiß ich nicht, ich mag halt viel Quatsch machen und ich glaube halt, viele Firmen treten auch gar nicht an mich heran, weil die halt wissen, dass ich ihr Produkt wahrscheinlich, während ich ein Bier trinke, vorstelle oder sowas und das wollen die dann vielleicht gar nicht. Und dann müsste ich mich ja schon wieder verstellen.
Okay, aber bei vielen Firmen ist es ja so der Fall, dass sie genau solche Leute halt suchen, die halt ihr Produkt in dieser Quatschmacherei mit einbinden, in der Hoffnung, dass sie dann dadurch neue Freunde finden.
Ja, liebe Zuhörerinnen dieses Podcasts, meldet euch doch bei mir. Ich bewerbe eure Produkte.
Aber jetzt, ich meine, ich würde mal sagen, du bist ja schon, auch wenn du nicht 100% in dem Bereich unterwegs bist, du bist ja schon in dem Bereich unterwegs, du hast alle Social-Media-Kanäle, die man sich vorstellen kann. Was glaubst du, wie wird sich das für den Heavy Metal entwickeln? Also wie wird sich, also weil ich mache ja immer noch Oldschool Print und jetzt machen wir auch einen Podcast und wir haben eine Website und wir haben alle Social Media Kanäle. Aber was glaubst du, wie wird sich das für den Printjournalismus und für den Heavy Metal entwickeln, wenn es in die digitale Zukunft mal geschaut wird? Jetzt hol mal deine digitale Glaskugel raus und sag doch mal, was du glaubst, wie die Entwicklung weitergehen wird.
Naja, also du hast es ja zweierlei. Du hast ja eingangs, bevor wir aufgezeichnet haben, hast du ja gesagt irgendwie, dass du es mit dem Podcast eigentlich ganz neckisch findest, weil du musst nichts mehr transkribieren. Ne? Ja, also du kannst halt einfach deine Gedanken frei äußern und die Leute können sich das anhören. So, dass ich muss selber zum Beispiel sagen, ich glaube so 2005, 6, 7, 8 muss das gewesen sein irgendwie. Da habe ich auf der Website von Metal Hammer UK, da hatten die schon einen Podcast und da habe ich mir damals immer gedacht, so meine Jüde, wer soll sich das denn anhören?
Das habe ich auch gedacht.
Ich gehe doch nicht ins Internet und höre mir was an, was ich auch lesen kann. So, aber mittlerweile, wo wir halt auch alle Smartphones haben und sowas, also was heißt mittlerweile, das ist ja schon alles relativ lange, merken, glaube ich, halt auch viele Leute der alten Riege, dass das ja auch Vorteile mit sich bringt irgendwie so. Ich bin auch immer noch Fan von was Haptischen, wenn es jetzt so um das Printmagazin geht. Ich kaufe mir auch immer noch Magazine und ich finde es toll, die in der Hand zu haben, genauso wie DVDs und Blu-rays. Sehe halt aber auch den praktischen Vorteil von Platz in der Wohnung beispielsweise. Also ich sehe bei vielen Menschen, die jetzt halt auch einfach ihre CDs verräumen oder veräußern oder weiß ich nicht was, weil man hat es ja alles überall. So, dann natürlich, wenn man jetzt halt auf der Seite dann Klang-Nazi möchte ich gar nicht mal sein, Klangliebhaber ist, Soundliebhaber, ist es natürlich immer schöner, eine Vinyl zu haben, eine CD zu haben oder also besser als irgendwas Digitales. Aber auch dahingehend entwickelt sich die Technik ja weiter, sodass man Soundspektren abdecken kann, die halt sonst irgendwie vielleicht irgendwie nur eine Vinyl abgedeckt hat oder sowas. Weiß jetzt nicht, ob man das Knistern der Platte auch noch irgendwie mit reinbekommt. Aber ich denke halt, dadurch, dass es ja auch viele Leute gibt, die dem Heavy Metal zustoßen, also es ist ja nicht so, dass nur wir alten Menschen, also du alten Menschen, ich mittelalten Menschen.
Ich Methusalem, du nicht.
Ja, dass nur wir das noch hören, sondern es kommen ja auch Leute dazu und ich denke halt, so Fortschritt heißt Veränderung und ich denke auch, alte Leute in Anführungszeichen, ich will es gar nicht alte Leute nennen, Leute, die Metal schon länger hören als Leute, die jetzt halt erst neu dazustoßen, werden die Vorteile erkennen, davon halt irgendwie sein Plattenregal auch in der Hosentasche dabei zu haben. Mhm. So, es ist natürlich manchmal nervig bei Eltern, die dann gerade ihr Smartphone entdeckt haben und dir dann auf Biegen und Brechen auf der Familienfeier erstmal alle ihre Platten auf dem Handy zeigen wollen. Irgendwie, aber ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Digitalisierung den Metal aufhalten wird oder sowas, in keinster Art und Weise. Ich denke, dass man das halt ja auch in den Streaming-Zahlen, auch wenn die natürlich maximal mager bezahlt sind, aber dass sich das halt trotzdem widerspiegelt, wenn man halt mal guckt, irgendwie wie viel Metal effektiv gehört wird. Und das Handwerk des Metallers hat sich ja trotzdem noch nicht wirklich geändert. Also im Gegensatz zu Hip-Hopern, oder sage ich jetzt mal, ich will das gar nicht despektierlich ausdrücken, mhm, aber die halt ihre Songs so aufbauen, dass sie halt irgendwie auf 1 Minute 49 limitiert sind, mit dem Refrain beginnen, mit der Strophe enden, sodass, wenn man sie im Shuffle hört, halt immer wieder den Song in Dauerschleife hat sozusagen. Das wird ja im Metal nicht passieren. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Matt Heafy von Trivium anfängt, seine Songs so zu schreiben, dass sie halt streamingtauglicher werden, sondern nee, das wird
definitiv
halt
nicht.
So, also ich glaube, das Handwerk des gemeinen Metallers wird gleich bleiben und der Konsument wird, weiß ich nicht, die Vorteile erkennen und der Liebhaber wird bei Gewohntem bleiben, denke ich mal.
Aber glaubst du denn, dass dass der Konsum der Leute kurzweiliger wird, weil wenn du schon sagst, also ein Printmagazin, du nimmst es, du liest es, du liest ja auch an einer vielseitigen Geschichte, wenn du entspannt liest, liest du ja mal 20 Minuten, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch länger, ja, wenn man nicht so gut lesen kann. Aber wenn alles digitalisiert ist und du nur noch zuhören und zuschauen kannst, dann, ich merke es ja bei mir selber, dann ich springe viel mehr, als dass ich das früher gemacht habe.
Ja, das schon. Ja, wie soll man das beschreiben? Ich weiß, ich denke mir halt auch manchmal, die Leute bekommen ja halt auch im Endeffekt, also das Printmedium war ja früher, also keine Ahnung, ich kann mich dran erinnern, als der Metal Hammer, als ihr beim Videodreh von Dimmu Borgir zu The ja. Serpentine Offering wart, das war halt so das erste Behind-the-Scenes-Material, was man dazu gesehen hat, mhm, irgendwie, wo der ICS Vortex noch irgendwie aus seiner Blase irgendwas auf so ein Jesus-Porträt gespluttert hat da irgendwie.
Genau.
So. Das war halt, da war ich halt noch begeistert irgendwie und damals konnte ich diese Informationen nur von euch bekommen und jetzt ist es ja auch so, dass ich von den ganzen Bands sowieso schon in Social Media, auf allen Social Media Plattformen alles bekomme. Also die Band nimmt mich ja während des Videodrehs schon mit auf den Videodreh. Das heißt, das erübrigt sich ja eigentlich fast. Deswegen ist es halt schwierig, das gelesene Wort, ich weiß es nicht. Vielleicht bleibt das auch nur noch für den Liebhaber irgendwie da.
Ja, das könnte gut sein. Und die Band, ich sag jetzt mal, nimm mal eine große Band wie Metallica, die werden ja dumm, wenn sie nicht auch die Informationen, die sie ja exklusiv sich selbst erarbeiten können, nicht auf ihren Kanälen spielen würden, weißt du?
Ja, voll.
Da ist dann die Frage, wie sieht das, also wer wird in Zukunft unabhängig langfristig Geschichten erzählen?
Aber das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Frage für die gesamte Gesellschaft irgendwie. Wie lange bleiben Bücher noch relevant?
Bücher, der Büchermarkt ist ja groß. Also Bücher werden
der
ja
Büchermarkt
mehr,
ist, ja,
aber mehr gelesen denn je. Ja.
Echt?
Ja, also
okay, gut.
Vor Corona Kino und Bücher war ja total am Start. Und das trotz Netflix-Streaming und trotz allem Wisch und Weg, toller aller Wisch und Weg-Mentalität, werden viele Bücher gelesen. Jetzt unter der Pandemie, glaube ich, sowieso noch mehr, weil die Leute halt zu Hause sind und auch Zeit haben. Es haben ja nicht alle, sage ich mal, kleine Kinder oder Haustiere, nicht um das auf eine Stufe zu stellen, aber ich sag mal eine Beschäftigung über ihren Job hinaus, sondern die haben ja abends auch, naja, Zeit, Langeweile, die können keinen Sport machen, sie können nicht wegfahren, sie können nicht reisen, sie können nicht ins Restaurant gehen, sie konsumieren.
Na gut, dann ist es da vielleicht der Unterschied noch zwischen Magazin und Buch. Also ich muss jetzt auch gestehen, ich bin nicht so das größte Bücherwürmlein aller Zeiten.
Du bist doch Eltern, du bist doch Lehrerkind, hallo.
Richtig, ja, aber vielleicht genau deswegen, weil ich dazu genötigt wurde.
Ah, Rebellion.
Ja, nee, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist Wir werden ewig leben. Mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Das sind so Themen, die mich noch ganz, ganz doll bewegen. Fußball, das lese ich noch.
Ja, also, ja, okay, über die Bundesliga sprechen wir jetzt lieber nicht. Was würdest du einem Teenager-Metal-Einsteiger 2021 als Tipp mit auf den Weg geben?
Musikalisch oder gesellschaftlich strukturell?
Erst musikalisch und dann gesellschaftlich strukturell. Das ist geil. Ich hör mich zeitversetzt aus deiner Maschine. Ist ja geil.
Ne, du hast gerade gehangen auch. Egal.
Ich
glaube, musikalisch, weil ich es auch gerade schon mal gesagt habe, ich glaube, würde ich einfach sagen, Trivium. Hör dir Trivium an, weil die tatsächlich, also muss man ja sagen, ne, die Jungs sind, also beziehungsweise Matt Heafy ist, glaube ich, immer noch Anfang 30.
Nein.
Mitte 30, 35 ist er, glaube ich.
Wirklich?
Ja. Und die haben ja trotzdem schon mit Ember to Inferno und Ascendancy, das sind der, ich glaube, die The Crusade ist rausgekommen, als sie Anfang 20 waren.
Ja, das, ja.
Das, also die machen schon seit Ewigkeiten Metal und durch die Bandbreite aller Genres schwiffern die sich da durch irgendwie. Ich glaube, Trivium ist eine Band, die sowohl für jung als auch für alt ist. Deswegen würde ich, glaube ich, Trivium immer anführen.
Du hast recht, er ist 35 geworden, Ende Januar.
Ja, sage ich ja.
Verrückt.
Ja, muss ich mir mal vorstellen, so 2000, wann kam The Crusade raus? 2006 oder so. Da war der Junge noch gar nicht so alt.
Irre.
Ja, und ich weiß noch, mit The Crusade wurden die ja als die neuen Metallica damals gehandelt.
Genau. So. Was sie leider nicht so richtig geworden sind.
Nicht so richtig, nö. Und dann mit Creosote Gome ist man dann wieder härter geworden. Und jetzt ist es ja so eine Mischung aus allem. So. Ich find's geil. So, also musikalisch würde ich Trivium halt einfach mitgeben, weil es halt einfach, es ist sowohl hart als auch melodisch schön. Also ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein neckischer Mann, der gerne mal zu Nightwish einschläft, sich auch mal zu einem leckeren Trivium-Song in die Decken murmeln kann. Das würde ich musikalisch mit auf den Weg geben. Mhm. So. Und so generell würde ich sagen, so schieß dich nicht auf eine Sache ein. Behalt die Augen offen. Hör überall mal rein und nimm diese Musik nicht oder mach es nicht zu einem Metal-Faschismus. Bleib offen. So, wenn jemand kommt und sagt, ich höre halt gerne keine Ahnung, Lorna Shore, aber kann aber auch gut zu Frank Zander tanzen, dann sag cool und sag nicht, warum Frank Zander?
Das ist nicht Metal.
Ja. Und ich finde, Frank Zander ist relativ, also viele Metaller sollten sich so eine Stimme wie Frank Zander wünschen.
Ey. Ja, hallo, ich meine, der Urenkel von Frankenstein, da grusel ich mich mehr als bei Behemoth. Aber ja, also dieses das Scheuklappendenken, das ist mir...
Scheuklappen, genau, das ist mir entfallen, danke.
Genau, das Scheuklappendenken, das ist mir ja auch zuwider. Und da habe ich auch schon ewig viele Diskussionen geführt, auch so mit dem einen oder anderen Musiker. Aber ich finde auch, dass man offen sein sollte und dass man niemanden verurteilen sollte dafür, wenn er auch mal, sage ich mal, Kollege oder Haftbefehl oder sonst was irgendwie gut findet. Das machen ja, ich meine, wenn dann so ein großer Künstler wie zum Beispiel Till Lindemann diesen Crossover wagt und mit einem David Garrett oder mit einem Haftbefehl einen Song macht, dann ist es plötzlich irgendwie so, ja cool oder das ist ja interessant, das kann man sich ja mal anhören.
Ja, genau.
Da liegt es aber, glaube ich, einfach nur an der Masse der Fans, weil das dann so abgefedert entspannt ist. Aber wenn, ja, weiß nicht, also wenn das jetzt Tom Angel Ripper machen würde, dann wäre es nicht cool.
Ja, dann ja, das, aber Tom Angel Ripper ist auch schon wieder so bei den Trueheimern halt irgendwie so eher so die Koryphäe, ne?
Ja.
Ist halt einfach nicht breit genug aufgestellt, in Anführungszeichen, auch wenn er ein grandioser Musiker ist.
Ja, definitiv.
Nein, ein grandioser Frontmann, kein grandioser Musiker.
ein grandioser Mann, auch hart am Glas, wie wir so schön sagen.
Richtig, wie wir jungen Menschen, wie wir alten Menschen sagen.
Ich glaube, Tom ist sogar noch ein Stückchen älter als ich und ist extrem hart am Glas, so wie ich ihn immer erlebt habe.
Stimmt, du bist ja gar nicht, du bist ja weich am Glas, ne?
Bei dir
ist Spezi.
Ich bin seit mehreren Jahren sehr weich am Glas.
Ja, aber das macht dich nicht zu einer weichen Person.
Nein, aber du bist ja nach wie vor hart am Glas und trinkst den ganzen Tag nur Bier, wenn ich das in deinen Videos so sehe.
Genau, den ganzen Tag. Können wir mit diesem Mysterium vielleicht mal aufräumen,
Nein, dass es nicht dann, so ist? Dann musst du aufhören. Ich meine, in jedem Video, was ich von dir sehe, ist immer mindestens eine Bierflasche zu sehen. Und wenn sie leer ist, heißt es, ich brauche eine neue.
Also, wenn du meine Insta-Stories verfolgen würdest, ja, dann hättest du gesehen, dass ich jetzt
seit neuestem
der Insta-Joggy 6000 bin. Ja, ich gehe nur noch joggen und da kannst du gar keine Bierflaschen sehen.
Und du lässt dich mit Schnee bewerfen im Wald.
Richtig, ja. Warum auch nicht? Kostet ja nichts. Hallo, wenn wir schon mal so einen geilen Winter haben wie jetzt, dann muss man auch mal ein bisschen Schnee in der Schnute haben, oder?
Ja, bei uns hier im Süden hat es ja auch über Nacht, sage ich mal, 30 Zentimeter plus geschneit, zu Freude aller Familienmitglieder.
Na, dann wird heute noch ein Schneemännchen gebaut, oder? Eine Schneeperson.
Eine Schneeperson. Lass uns nochmal auf deine auf deine Social Media Stories zurückkommen. Du hast ja dieses, da muss ich ja sagen, habe ich mich sehr amüsiert und sehr unterhalten gefühlt. Das war die Bibel liest Axel. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht falsch wiedergegeben. Das war so um Weihnachten rum. Wie bist du denn auf, erklär mal, wie du auf so eine Idee kommst?
Ganz banal.
Ja.
Das ist ja so dieses ganze Antichristentum. Also ich bin generell kein Religionsfreund. So, ich habe damit nichts zu tun. Bin hier im Osten groß geworden als Atheist so und kann damit nichts anfangen. Stehe dem jetzt aber auch mehr kritisch als positiv gegenüber und habe dementsprechend als Metaller, der sowieso immer alle Kreuze umdrehen muss und sowas, weil es halt einfach Metal ist, weil man das halt einfach macht, habe ich auf den ganzen Touren, die wir jetzt halt irgendwie in den letzten Jahren gespielt haben, habe ich halt einfach mal aus allen Hotels, oh Gott, mache ich mir jetzt strafbar, die Bibeln geklaut.
Du machst sie nicht strafbar. Du musst, wenn du nicht sagst, welche Hotels das waren.
Gut, ja, nee, also ich habe Bibeln und Kreuze, habe ich halt einfach immer da generell rausgeklaut.
Aber das hat doch hier Nergal auch immer gemacht. Und der hat dann die Bibel mit zur Show genommen und hat die doch bei Christians to the Lions zerrissen.
Ja, genau. Aber ein Glück wohne ich nicht in Polen, weil sonst würde ich jetzt vor Gericht stehen.
Ja, das, ja, genau.
Hat ja, er jetzt ja schon wieder, ne?
Also ja, andauernd.
Ja. Ja, aber um darauf zurückzukommen, also ich habe das halt immer geklaut und habe das jetzt halt hier. Irgendwann bin ich mal aus einer sehr durchtrunkenen Nacht aufgewacht und habe mich gefragt, warum ich meinen Koffer nicht mehr zubekomme. Und als ich dann zu Hause wieder angekommen bin, habe ich den aufgemacht und habe gesehen, ich habe ein riesengroßes Holzkreuz in der Nacht geklaut, aber ich wusste es nicht mehr. Ja, und jetzt hatte ich halt diese ganzen Utensilien hier, also Kreuze und Bibeln. Und das wäre jetzt halt auch irgendwie zu plakativ für eine Insta-Story, halt irgendwie so eine Handvoll Bibeln zu verbrennen irgendwie, das bringt es jetzt auch nicht. Und am Ende dachte ich halt so, ja, ich kenne zwar die ganzen Abhandlungen, also was man halt irgendwie so über Jesus und so weiß, irgendwie das was halt irgendwie so alle wissen. Aber ich habe mich noch nie hingesetzt und habe die Bibel gelesen. So. Und da dachte ich mir halt irgendwie so, ja, ich kann ja jetzt nicht immer die ganze Zeit gegen Christen und sowas sein. Aber was heißt gegen Christen? Ich kann ja das Christentum nicht scheiße finden, ohne dass ich das jemals gelesen habe. So, vielleicht finde ich auch noch zum Glauben. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich mich jetzt schon gezieme, die Bibel zu lesen, warum lasse ich die Leute nicht daran teilhaben? So, es gibt ja bestimmt noch den einen oder anderen auf diesem Planeten, der das auch nicht gelesen hat. Und dann habe ich da einen kleinen, was ist es am Ende geworden? Neunteiler, Zehnteiler
von der Bibel. Es war mega.
Und habe die da ein bisschen kommentiert, weil das ist ja von die Übersetzung nach Martin Luther. Ist schon schwierig. Also vor allen Dingen der erste Absatz irgendwie nur so irgendwie Thorsten wird Zahn wird
genau.
Sebastian wird Kessler. Meine Güte, Alter, was war da los? Das war wirklich das Langweiligste, was ich je in meinem ganzen Leben gelesen habe. Ja, das war im Endeffekt das so. Und man muss ja auch immer Content generieren und dann dachte ich mir so, naja, wie gesagt, vielleicht gibt's noch den einen oder anderen, der die Bibel noch nicht gelesen hat, und dann nehme ich meine Follower mal mit auf eine Reise durch die Bibel.
Und wie waren die Reaktionen?
Durchweg positiv. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass da schon irgendwer kommt und sagt irgendwie, naja, also pass auf, ich gehe am Sonntag schon immer in eine Kirche und ich fühle mich schon relativ ans Bein gepisst oder sowas. Ist nicht gekommen. Also Ich glaube, ich habe nur atheistische Follower oder antichristliche, also keine Ahnung. Es kam wirklich kein negativer Kommentar.
Deswegen sind deine Follower auch noch nicht so in so hoher Anzahl, weil die alles als Antichristen sind. Gut. Pass auf, Überleitung zur fast letzten Frage. Axel wird Goldman, Axel wird One. Du musst mir nochmal erklären, warum Axel One. Wahrscheinlich ganz banal.
Nee, warte, ich hab, sonst habe ich immer gesagt, na, kennst du einen anderen?
Ja, nein.
Ja, siehst du, Axel One, ich bin der Einzige, den du kennst. Nein, aber es gibt keine Ahnung, Axel Schulz, Axel Prahl, es gibt so viele Axels noch auf dieser Welt.
Axel F.
Ja, Axel Foley. Nee, ich war in der Schule und ich habe mal so Graffiti-Zeug gemacht. Ich war zwar Metaller, aber ich habe trotzdem geschmiert. So,
ja, okay.
Also keine Ahnung, das war irgendwas musste ich war der einzige Metaller in der Klasse, aber irgendwie musste ich mich ja trotzdem sozialisieren. Also habe ich halt, weil die anderen keine Gitarre spielen konnten, habe ich mit denen gemalt. So, ich habe mich im Endeffekt wieder zu den anderen geziemt, als die anderen sich zu mir. Nee, und wenn man malt, dann hat man halt ja irgendeinen Künstlernamen, sowas wie Eiros war ich, glaube ich, ja. Und weil man der Einzige ist, hat man da halt auch immer ein One hintergemacht. Also so, wenn du schmieren würdest, dann wärst du Zacke One.
Ah.
So, und das, als ich dann zu Berlin Music TV gekommen bin, woraus dann Berlin Metal TV irgendwann entstanden ist, hat dann der Chefredakteur, hat mich halt immer Axel One genannt, weil er wusste, dass ich geschmiert habe. Und dann habe ich halt irgendwann, ja, dann habe ich das halt einfach angenommen. So, das ist Axel One. So, im Endeffekt ist es für alle Metallers, die das hören, die denken jetzt wahrscheinlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er hier unseren heiligen Metal auch noch mit Hip-Hop-Sachen kombiniert irgendwie. Aber ja, so ist das. Axel One ist schmierender Metaller, der nicht mehr schmiert.
Und was du mir auch noch erklären musst, Axel One, in deinen Stories, in deinen Veräußerungen, deine weibliche Seite kommt immer sehr oft zum Vorschein. Jetzt lüfte mal das Geheimnis.
Warum? Ob ich eigentlich eine Frau bin?
Das weiß ich ja, aber warum musst du es jedem zeigen?
Weiß ich nicht. Wenn ich auf die Bühne gehe, schminke ich mich halt seit jeher. Und ich finde, das ist ja genauso wie Musik irgendwie so. Ich finde, Schminken ist ein ganz, ganz tolles Handwerk irgendwie. Da kann man viel machen. Da Make-up-Designer und das sind ja nicht umsonst Professionen und Berufe, die halt sehr gefragt sind. Wenn Corona wieder vorbei ist, werden das wahrscheinlich auch Leute sein, die den Reibach ihres Lebens machen, weil alle wieder Musikvideos drehen dürfen und so. Und ich finde das eine, keine Ahnung, Schminken finde ich eigentlich ganz toll. So, und ich mag aber auch Bier trinken. So, und warum nicht beides kombinieren? So, deswegen Bier und Beauty. Keine Ahnung, das ist weniger die weibliche Seite als einfach die Faszination der Kunst. Irgendwie so. Da kann man halt eigentlich allerhand einfach machen. So, das ist wie Musik machen. Zeichnen ist wie Musik machen. Das ist alles Kunst und finde ich toll. Wenn ich noch mehr könnte, würde ich noch mehr kombinieren.
Bierschminke. Aber gut, jetzt habe ich noch eine letzte Chance für dich, eine Kombinationsmöglichkeit herzustellen, weil Herr Kessler und ich, wir sind gnadenlos bis jetzt gescheitert. Und da wir wissen, dass du wieder ein lustiger Typ bist, hast du jetzt die einmalige Chance, deinen absoluten Lieblingswitz zu erzählen.
Oh Gott, der ist zu lang und zu schwierig.
Oder ist er nicht PC? Weil die besten Witze sind ja nicht PC.
Der ist absolut nicht PC.
Oh Mann.
So was von nicht PC. Warte,
erzähl einen Metallerwitz, komm.
Ich wurde letztens auch gefragt, dass ich einen Musikerwitz erzählen soll. Ich kann keine Musikerwitze.
Wie, du kennst keine Musikerwitze? Du bist doch ein lustiger Kerl.
Was ist denn, habt ihr so Insights zu euren ZuhörerInnen? Wer hört da so zu? Weiß ich nicht. nee, den Witz, den ich jetzt erzählen wollte, den habe ich mal auf dem Full Force. Da saßen wir zusammen mit den Leuten von der Sony und da war ein Mitarbeiter von der Sony, der gesagt hat, Axel, Alter, kannst mir alles erzählen, ich lach über alles, nichts ist zu schlimm. Dann habe ich den Witz erzählt und dann hat er mich angeguckt und dann war er so, ist das wirklich dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das kannst du nicht bringen, Alter. Und ich dachte mir so, hey, du hast doch gesagt, du lachst über alles. Und deswegen überlege ich jetzt, ob ich den überhaupt erzähle.
Ja, es war ein Mitarbeiter einer Major Company. Was denkst du?
warte.
Oh. Das war schon der Witz, oder?
Ja. Grüße gehen raus an die Sony. Nee, okay. Warte, dann wie würde die TV-Show der Kelly Family heißen?
Kelly Family TV.
Die Sendung mit der Laus.
So, okay. Mein, ein Gruß geht raus an meinen Kumpel Joey.
Ja, gut. Entschuldigung. Das war jetzt das Einzige, was mir eingefallen ist.
Auch nicht PC, aber darüber reden wir vielleicht später nochmal. Okay. Gut.
Du kannst es ja piepen.
Ach, hier wird nichts gepiept. Hier wird die Unwahrheit zur Wahrheit gemacht und die Wahrheit zur Unwahrheit. Und hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Wir sagen einfach alles, wie es ist. Und wenn das nicht PC ist, Pech, ausgesprochen ist ausgesprochen, edgy. In diesem Sinne, Axel, ich sage, ich möchte mich bedanken bei dir für dieses wirklich erfrischende und intelligente Gespräch. Hatte ich nicht so erwartet, doch hatte ich natürlich so erwartet, nach unserem dreistündigen Vorgespräch. Und freue mich darauf, dass ich mehr von dir online sehe, dass ich dich vielleicht auch mal wieder als Moderator sehe und hoffentlich auch bald wieder, wenn es denn die Pandemie auch zulässt, als Musiker auf der Bühne. Und wenn ich auf der Bühne, dann mindestens im Netz bei allen gängigen Streaming-Plattformen.
Das hoffe ich alles ganz genauso und ich weiß ja auch, dass du ein heißer Küsser bist, deswegen hoffe ich dich bald wiederzusehen für einen kleinen Kuss auf den Po, wollte ich sagen, Klaps auf den Po, aber vielleicht auch einen Kuss auf den Po, man weiß es noch nicht. Ich hoffe, von dir zu hören und zu lesen und bedanke mich für die Einladung.
Gerne, vielen Dank.
Und so. Ringehauen, Ruf gedrückt.
Ja, genau.
7 Bier später, ich habe es leider nicht geschafft, Schritt zu halten, ich bin immer noch bei meinem einen. Von wegen Bierfluencer, in mich hinein fließt das gute Zirndorfer Landbier. Probepackungen und Sponsorengelder bitte zu meinen Händen, vielen Dank. Spannendes
das, Gespräch. Du weißt schon, dass du Werbung sagen musst, ne? Du musst sagen, jetzt kommt Werbung.
Nein, das war ja keine Werbung, das war eine redaktionelle Erwähnung. Werbung müsste ich ja nur sagen, wenn es Werbung war, wenn ich dafür Geld oder Dienstleistungen oder Waren bekommen hätte. Nichts davon habe ich. Ich habe aus freien Stücken, wie im Rahmen eines Produkttests gesagt, dass das ein sehr gutes Bier ist. Ich nehme aber gerne Probepackungen. Hallo Zirndorf.
Gibt es das auch alkoholfrei?
Habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht. Liebe Zirndorfer, gibt's euch auch alkoholfrei? Sagt mir Bescheid.
Und das würde ich gerne mal probieren.
Na dann, Probepack nach Berlin und München wird aufgeteilt und dann gucken wir mal, wem was schmeckt. Zurück zu Axel One. Spannendes Gespräch, abgefahren, was er alles macht. Lustiger Typ.
Ja, super Typ. Super Typ. Ich habe in meiner, keine Ahnung, in meiner Kontaktkiste gesucht und habe mir gedacht, nachdem du hier mit deinen super Homies um die Ecke kommst und das kann ich auch. Und ganz ehrlich, ich habe jemanden, also man muss ja sagen, also er ist eine schillernde Persönlichkeit, modern, offen, sympathisch aufgestellt und um keinen Witz verlegen und auch schwer eigentlich, also im Metal verwurzelt mit offenen Augen und offenen Ohren. So, jetzt ist aber hier mal genug gehält. Axel, du weißt, den Betrag, den wir besprochen hatten, den überweist du auf folgendes Konto.
Du musst Werbung sagen.
Werbung für...
Werbung fürs nächste Mal. Wann hören wir uns eigentlich wieder? 2 Wochen am 5.3. Da sind wir schon, keine Ahnung, mitten im Frühling und vielleicht raus aus dem Lockdown. Wer weiß es? Vielleicht auch wieder mittendrin.
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Also wir beide werden forever. Wir hätten unseren Podcast Lockdown nennen sollen. Lockdown. Locked out.
Klingt wie ein Song von Judas Priest, ja, tatsächlich.
Nee, das
locked in war das.
Locked inside your love, you got me locked in. In diesem Sinne, 5.3. sind wir am Start. Gäste, genau. Machen wir einen Tag vorher klar.
Kann ich dir sagen.
Irgendwas zwischen JBO und Axel One, was denn?
Ja, exakt. Und zwar Sebastian Sieb Levermann von Orden Ogan wird uns nächstes Mal Rede und Antwort stehen. Unter anderem zum neuen Orden Ogan Album, das eine Woche später erscheint, aber auch zu seinem anderen Leben als Musikproduzent nämlich. Da hat er einiges zu erzählen.
Und das wird spannend. Das wird spannend. Der hat ja schon so einige wichtige Namen produziert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
In der Tat. Auch eines der wichtigsten Death-Metal-Alben des Jahres. Überraschung, Überraschung. Eigentlich nicht so sein Style, glaubt man. Aber nicht schon jetzt zu viel verraten von dem, was es nächstes Mal zu hören wird. Abonniert unseren Kanal, liked uns, kommentiert, was das Zeug hält, schreibt uns eine E-Mail, ob wir noch mehr Bier trinken sollen nächstes Mal, was euch gefallen hat und was nicht.
Hasst uns und sagt uns, was ihr in unserer Folge Hass hören wollt und was ihr in unserer Folge Liebe hören wollt.
Genau. Tut das.
Und da wir heute kein Ende finden, sage ich jetzt einfach mal in diesem Sinne:
Maximum Metal.
Prösterchen.